Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. In Ausgabe 165 geht es um den Weltfrauentag. In dieser Ausgabe geht es auch um einen ganz besonderen Tag. Darum geht der Gruß an Johannes Mensing.
Hallo.
Und Josef Naber.
Hallo zusammen.
Zwei, die Nachhilfelehrer sind und Lehrer werden wollten. Die Frau in der Runde ist Lehrerin. Also unter anderem. Hallo, Maike Haas.
Hallo. Ja, das ist auch so. Naja, da muss man was zu sagen nachher noch. Aber ich war mal ein bisschen Lehrerin.
Maike, den 8. März, das Datum vom Internationalen Frauentag, so heißt er ganz offiziell, kennen mittlerweile viele. Kennst du noch irgendwie so andere Daten für spezielle Tage? Gibt's ja mittlerweile ohne Ende.
Nein, also ich muss, das ist ganz schlecht bei mir. Ich habe ein unheimlich schlechtes Zeitgedächtnis und für Daten sowieso nicht. Ich kann mich räumlich sehr gut orientieren, aber in der Zeit eher schlecht und ich weiß keine Daten. Ich habe Schwierigkeiten, die Geburtstage meiner Familienmitglieder zu behalten. Ich kann mit nichts dienen.
Ich glaube, das ist bei mir sehr ähnlich. Fällt mir gerade mal so ein. Also ohne meinen Handykalender wäre ich auch total aufgeschmissen, was Termine, Daten und Festlichkeiten angeht.
Der 14. März ist seit 2020 was?
Ich habe keine Ahnung.
Ich würde jetzt normalerweise sagen, wenn wir im Podcast sitzen, der Tag der Mathematik, aber ich glaube, der war schon. Deswegen musst du es einmal auflösen.
Ja, seit wann? Seit 20?
20. Der internationale Tag der Mathematik. Natürlich.
Ah. Ist es ja. Doch?
Ah. Ja, ich dachte, ihr wisst, dass in vielen Ländern der Welt ist es der P-Day.
Ja, wir waren jetzt vor 2-3 Wochen war der internationale Tag der Bildung und das haben wir wahrscheinlich verwechselt dann. Aber 314, ja klar, macht Sinn mit P im Zusammenhang.
Ein bisschen wie der offizielle Star Wars Day. Der ist ja, glaube ich, am 4. Mai. Ne? Der ist einfacher zu merken. Aber ja gut, jetzt, wenn man es weiß, mit T. Gute Eselsbrücke.
Maike, hast du die Eselsbrücke verstanden?
Ja, ich nehme an, man muss das Komma hinter die 1 machen und dann 143 und dann geht Pi unendlich weiter. Oder so viel habe ich noch im Kopf.
Ja, die ersten Stellen von Pi, also Pi ist 3,14.
3,14, also.
Genau, und im Englischen ist ja das Datum immer ersten Monat, dann der Tag. Und
deswegen
14.3. wird dann zu 3,14. Deswegen passt so Zahl Pi.
Ja, genau. Also vielleicht kann ich mir den ja in Zukunft merken. Könnte sein.
Dann kannst du dir gleich auch die Zahl Pi merken, zumindest die ersten 3 Stellen.
Ja. Ich brauche sie nicht mehr, vermute ich.
Aber erzähl mal gerne ganz kurz, Maike, du sagtest ja, das mit dem Lehrerin stimmt nicht so ganz. Wie ist da genau deine Geschichte?
Ach so, ja, also eigentlich... Ich bin von der Ausbildung her keine Lehrerin. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert und habe mich dann mit verschiedenen Arten von Veröffentlichungen durchs Leben geschlagen. Also ich war erst Journalistin und dann kam das eben mit den Kinderbüchern und das war ja alles wunderbar. Aber wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, von Kinderbüchern allein zu leben, ist sehr schwierig. Und darum habe ich sehr viel so Sachen an der Schule gemacht, Schreibworkshops, Lesungen, all diesen, vielleicht kann man es grob zusammenfassen unter dem Begriff Leseförderung. Und dann kam ja die Pandemie. Und das heißt, ich wurde von einem Tag auf den anderen, sind alle meine Termine, alle Kurse, alle Lesungen abgesagt worden und ich hatte eigentlich kein Einkommen mehr. Und dann hatte ich gedacht, vielleicht muss ich mir selber ein Hygienekonzept oder irgendwie sowas zulegen, damit die Schulen mich trotzdem einladen dürfen, was natürlich Quatsch war. Aber ich bin auf die Seite des Bayerischen Kultusministeriums gegangen und da blinkte mir dann gleich so ein Banner entgegen. Werden Sie Teamlehrer, hieß es. Und da gab es ein Programm in Bayern. Ich glaube, in anderen Bundesländern gab es das nicht. Und da haben die Leute gesucht, die praktisch für vorerkrankte Lehrer oder für Lehrer, die Lehrerinnen, die der Risikogruppe angehört haben, die für die in den Unterricht gegangen sind. Also dieser Lehrer hat den Unterricht vorbereitet, die Korrekturen gemacht, alles mit dem Teamlehrer besprochen. Und der Teamlehrer ist wie ein Schauspieler in die Klasse hineingegangen. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht an einer Grundschule. Habe ich eine 3. Klasse unterrichtet. Die haben gedacht, ich bin ihre Klassenlehrerin. In Wirklichkeit war ich es nicht, sondern nur die Schauspieler, nur der Avatar. Und ja, das war ein sehr interessantes und lehrreiches Jahr für mich. Pi kam noch nicht vor, weil es war ja dritte Klasse. Da habe ich das mit Mathe noch können.
Ah ja, spannend. Und wie war das für dich, so dann vor der Klasse zu stehen? Ich meine, wahrscheinlich vorher in den Workshop hast du schon mal so ein bisschen so einen Eindruck gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man da nochmal so wirklich gefühlt zumindest die Verantwortung für so eine ganze Klasse hat, ist bestimmt nochmal ein anderes spannendes Gefühl, oder?
Ja, genau. Also ich habe das auch dann, ich hatte ja vorher ein Gespräch dann mit der Direktorin und dem Kollegium und so, und ich habe immer gesagt, also ich habe keine Angst vor der Klasse zu stehen. Das kenne ich und da fühle ich mich auch sicher. Das ist nicht das Problem. Ich habe halt keine Ahnung, was Pädagogik anbelangt und ich habe keine Ahnung, wie man was am besten erklärt und was die da alles in ihren, was, ich meine, in diesem Studium wird ja wahrscheinlich schon was vermittelt, was Lehrer dann nachher wissen, was ich nicht weiß. Aber dazu hatte ich ja meinen Kollegen, der eben nicht in die Klasse gegangen ist. Und der hat das ja alles mit mir besprochen. Und ja, diese Zeit, das war unheimlich vielschichtig. Also ich kann jetzt so im Rückblick, sage ich immer, ach, das war wahnsinnig schön, was mir schon einen großen Spaß macht. Aber wenn ich mich ehrlich erinnere, weiß ich, dass ich sehr oft sehr erschöpft und auch sehr verzweifelt war, weil ich gedacht habe, ich kann das alles gar nicht. Mir war zum Glück vorher, weil ich einige Grundschullehrerinnen privat kenne und weil ich ja eben auch sehr oft an Grundschulen zu Gast war, mir war schon vorher klar, dass das nicht leicht ist. Aber das wirklich, diese wirklich große Herausforderung in der Schule ist ja, dass du jeden Moment da sein musst, dass du niemals sagen kannst, ey, jetzt seid mal bitte alle leise, ich muss mich kurz regenerieren oder so, sondern du bist ja ständig direkt gefragt von diesen Kindern. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich hatte aber alles in allem von den Rahmenbedingungen wahnsinnig großes Glück. Ich hatte eine super nette Klasse. Ich hatte einen tollen Co-Lehrer, der mir da durchgeholfen hat. Ich hatte auch ein unheimlich nettes Kollegium, was ich wirklich im Nachhinein völlig erstaunlich finde, weil das ist ja auch eine Zumutung, wenn du da bist, ein Kollegium, und dann kommt jemand, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und den musst du da so mit durchlotsen. Also die waren alle sehr, sehr nett. Und für mich war das Tolle, dass ich ja zwar Kinderbücher schreibe, aber meine Kinder sind ja jetzt schon erwachsen. Also die waren damals 16 und 19. Und dass ich dann nochmal so in so nahen Kontakt zu so 9-10-jährigen Kindern gekommen bin, das war für mich ganz arg toll. Also ich hatte ja eine Klasse. Ich war ja wie die Klassenlehrerin. Ich hatte die jeden Tag zwischen 2 und 6 Schulstunden und da kommt man sich schon sehr nahe. Und das habe ich schon sehr genossen.
Ja. Hat sich denn dein Schreiben der Kinderbücher verändert, wenn du jetzt so viel Kontakt zu den kleinen Kindern hattest?
Nein, nicht deswegen. Also man kann schon sagen, ich habe vielleicht die eine oder andere Idee bekommen ich würde eher sagen, ich habe so dieses Gespür dafür, was die lustig finden oder was die beschäftigt, also was da so altersmäßig gut passt, das habe ich so ein bisschen aufgefrischt, weil ich schon finde, dass das, also viele sagen ja, das ist jetzt egal, ob man eigene Kinder hat oder nicht, ich finde schon, dass wenn man mit Kindern zusammenlebt, dass man da so ein gutes Korrektiv hat dafür beim Schreiben, was verstehen die, was finden die lustig, was nicht, und es verschwindet dann natürlich auch wieder so ein bisschen, wenn die eigenen Kinder älter werden, und das hat sich dann doch nochmal sehr stabilisiert.
Ja, das kann ich mir echt vorstellen, also ich glaube, es hilft immer echt, wenn man irgendwie einen Zugang zu der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler hat, ja. Um einfach zu merken, wo stehen die gerade, wo kann man sie abholen.
Ja.
Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, ohne dann, sag ich mal, gezwungenermaßen sich dem anzupassen zu extrem, sondern einfach zu sagen, ey, wo stehen sie gerade und wie kann ich das aber trotzdem in meiner eigenen Art und Weise umsetzen? Und das merken wir zumindest bei uns, kommt immer am besten irgendwie an bei den Schülerinnen und Schülern.
Ja, also ich muss jetzt mal nachfragen, ihr seid beide noch im Lehramtsstudium? Oder weil ihr wollt Lehrer werden?
Nee. Wir wollten mal. Das war der
ursprüngliche Plan. Ihr wolltet mal. Ich habe jetzt gehört, ihr wolltet Lehrer werden, darum habe ich gedacht, ihr studiert vielleicht noch. Aber ihr habt also praktisch beide ein Mathe-Lehramtsstudium abgeschlossen und dann War das nicht so glücklich in der Schule oder was? Warum seid ihr jetzt nicht Mathelehrer?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also Josef und ich, wir kennen uns schon aus der Schulzeit und hatten da auch zusammen den Mathe-LK und hatten da super, super viel Spaß. Mathe war total unser Ding und wir haben es dann auch gemeinsam gemacht, hatten dadurch super viel Spaß daran und haben dann daraufhin gesagt, nachdem wir erst kurzzeitig was anderes studiert haben, wir möchten Mathelehrer werden und möchten das einfach weitergeben, was wir da auch selber erlebt haben. Und während des Studiums haben wir gehofft, ganz viel darüber zu lernen, wie man das spannend Leuten rüberbringt, wie man mit den Schülern umgeht, wie man die begeistert. Also eigentlich das, was den Lehrerberuf wirklich spannend macht. Die Realität war aber leider, dass wir im Mathestudium nur ganz viel darüber gelernt haben, wie man extrem komplizierte mathematische Phänomene beweisen kann, runterbrechen kann. Also Sachen, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, was wir lernen wollten und total fern von der Lehrerrealität waren. Und das hat uns leider Gottes sehr, sehr demotiviert. Wir haben dann den Bachelor abgeschlossen, haben wir auch gut hinbekommen, aber haben dann während des Studiums schon gesagt, okay, das, was wir eigentlich machen wollten, nämlich Schüler begeistern für Mathe, das findet hier gar keine Anwendung. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und daraufhin haben wir dann MatheMind, unsere Firma, gegründet und sind dann angefangen, spannende Mathe-Videos ins Internet hochzuladen, wo dann auch unsere Reichweite und Erfolg letztendlich ihren Ursprung gefunden hat.
Okay. Und diese Videos, die ihr hochgeladen habt, sind die dann direkt bezogen auf den Lehrplan und was die Schüler brauchen, oder geht es eher um Spaß an der Mathematik, also auch jenseits dessen, was die in der Klasse und in der Schule lernen sollen?
Also im Grunde genommen hast du mit der Frage schon unser Konzept perfekt beschrieben. Also wir haben zum einen spaßige Videos, wo wir einfach in Video, ich sage mal, die Videolänge ist meistens so eine Minute ungefähr, zeigen, wo man Mathe im Alltag gebrauchen kann, mal einen spannenden Rechentrick, wie man irgendwie grafisch multiplizieren kann, ganz, ganz verschiedene Sachen, die wir dann in diesen kurzen Videos zeigen, um einfach erstmal zu zeigen, hey, Mathe kann auch wirklich cool und spaßig und spannend sein und muss nicht zwangsläufig trocken sein. Und gleichzeitig haben wir eigentlich den kompletten Lehrplan von Klasse 5 bis zum Abitur auch in Videoform einmal abgedreht, dass wir wirklich auch inhaltliche Erklärungen bieten können. Und das war quasi so der Grundstein.
Und da war ganz spannend zu sehen, was du vorhin auch berichtet hast, dass es gut ist, an der Zielgruppe selber dran zu sein und viel mit denen zu sprechen. Wir haben nämlich ganz zu Beginn auch kurze Videos schon hochgeladen. Die kamen aber nicht gut an, weil die völlig vorbei an der Zielgruppe waren. Und da haben wir mal wieder Feedback uns eingeholt zu unseren Videos, was den Leuten wirklich gefällt und haben dann gemerkt, okay, in diesen kurzen Videos, da müssen wir super spannende Mathe-Tricks und Mathe-Alltagsdinge reinpacken und dann in diesen längeren Videos das Erklären machen, weil wir haben teilweise in ganz kurzen Videos versucht, Sachen zu erklären, die aber eigentlich viel mehr Zeit brauchen und die haben die Leute nicht so interessiert. Und dann sind wir jetzt diesen Weg gegangen und das hat sich auch als der beste Weg herausgestellt, Leute im ersten Schritt für Mathe zu begeistern, abzuholen, denen zu zeigen, so cool kann Mathe sein und dann im zweiten Schritt ausführliche Mathe-Erklärungen zu allen Themen, die man so in der Schule braucht.
Aber wie habt ihr dann diesen direkten Kontakt zu den Kindern gehabt? Oder seid ihr da in die Schule gegangen oder habt ihr...
Genau, also zum einen war es so, dass wir mit unserem alten Gymnasium noch im ganz guten Kontakt waren. Da in ja, mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mal einen Vortrag gehalten haben. Und es ist auch so, dass wir neben den Lernvideos auch eine kleine Nachhilfeschule gegründet haben, Johannes und ich, und haben dann erst beide zusammen als Nachhilfelehrer gearbeitet und mittlerweile das auch ausgeweitet. Also haben jetzt auch mehrere Lehrer, die in unserem Auftrag tätig sind. Und genau, haben so halt immer wieder direktes Feedback bekommen, weil wir irgendwie täglich mehrere Stunden Nachhilfe gegeben haben und so wirklich immer im 1-zu-1-Austausch mit Schülerinnen und Schülern waren.
Und da konntet ihr dann aber tatsächlich so Hauptschwierigkeiten rausfiltern, die ihr dann in euren Videos erklärt. Weil ich frage deswegen, weil für mich war ja eine der Haupterfahrungen an der Schule dieses, oder sagen wir so, ist mir klar geworden, dass eine Hauptherausforderung für die Lehrer ist, dass wirklich jedes Kind was anderes braucht. Die Kinder sind einfach so unterschiedlich. Jedes Kind hat andere Bedürfnisse und jedes Kind hat eine andere Stelle, an der es das nicht versteht. Und es ist, ich fand das Schwierigste, einfach dieser wahnsinnigen Bandbreite gerecht zu werden und zu kapieren, was das einzelne Kind jetzt gerade nicht kapiert. Und ist das jetzt es kann ja sein, dass es, sobald die Mathematik da ein bisschen komplizierter, also das bei mir war ja immer Grundschule, sobald das alles ein bisschen komplexer wird, dass sich das wirklich bündelt und man sagen kann, das sind diese Punkte, die die Kinder nicht verstehen. Oder habt ihr bei euren Rückmeldungen gemerkt, uff, die Kinder, die sind ja alle voll verschieden. Da muss man immer was anderes erklären.
Ja, also das haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass die Kinder sehr verschieden sind, aber es ist auch gar nicht schlimm, weil, und das ist das Schöne, wir sind ja nicht die Einzigen, die solche Videos machen und das ist eine super freundschaftliche Atmosphäre zwischen allen Leuten und wir sind auch uns bewusst, dass wir mit unserer Art viele Leute abholen, aber eben auch nicht alle abholen. Wir sind eben die jüngere Generation, die sehr locker nach außen hin sind. Vielleicht möchte man aber auch lieber so einen Lehrertypen haben, der das einem erklärt. Die sind wir dann nicht unbedingt und darüber schaffen wir es dann ganz gut, dass wir eben unsere Leute abdecken, die gerne unsere Art haben möchten und genauso gibt es andere, die jemand anderen haben möchten. Und da mal hin und her switchen und da gibt es zum Glück ein sehr, sehr großes Angebot an Leuten, an Videos da draußen, was man sich da anschauen kann, sodass wirklich jeder was finden kann. Und das Schöne dabei ist ja auch, dass das alles kostenlos ist. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für jeden, der dabei ist. Und da sind wir auch super froh, dass wir mit dem, was wir machen, so einen großen Einfluss haben können, weil letztendlich, um da mal die Brücke zu schlagen, wir wollten ja Lehrer werden. Und dann wäre es so gewesen als Lehrer, dass wir so eine kleine Klasse unterrichtet hätten, also 30 Leute, denen wir weiterhelfen können. Und jetzt mittlerweile helfen wir tausenden Leuten damit, was natürlich schön ist, dass wir dann das, was wir ursprünglich machen wollen, jetzt auch in einem viel größeren Rahmen schaffen.
Falls jetzt irgendjemand meint, er müsse googeln müssen oder vielleicht noch nicht in die Shownotes geguckt hat, sagt einfach nochmal euer Alter. Für die, die jetzt immer noch da sind, trotz Mathe immer noch ganz gespannt zuhören und vorher gar nicht wussten, gibt's ja auch ein paar Hörer und Hörerinnen, worauf sie sich einlassen. Ihr beiden Jungs seid natürlich gefragt, ne? Also.
Ja, also ich bin 25 Jahre alt.
Ich bin 24.
Ich denke, dass die Leute ja gerade wegen Mathe zuhören und nicht trotz Mathe.
Also jetzt seid ihr doch noch mal jünger, als ich dachte. Ich muss, ja. Mein Sohn ist 22, der hat auch mal ein Semester Mathe studiert. Aber der hat aus demselben Grund aufgehört wie ihr.
Ja, da geht es leider auch ganz vielen.
Ja.
Ja, und das ist total schade. Und das ist auch ein guter Punkt, den Christian gerade angesprochen hat. Dieses Mathe ist super unbeliebt. Das ist halt einfach bei vielen Leuten so im Kopf drin. Und ein Grund ist leider auch, weil im Mathe-Studium für Mathe-Lehrer eben gute Mathematiker ausgebildet werden. Aber nicht unbedingt gute Lehrer. Und wir haben auch bei so, so vielen Leuten mitbekommen, die eigentlich super Lehrer gewesen wären, dass sie aufgehört haben, weil das Mathematikstudium oder dieser Anteil super schwierig war, sehr fern von dem Lehreralltag und die daraufhin dann gesagt haben, ich pack das nicht, ich mache was anderes. Und am Ende viele gute Mathematiker, aber nicht zwingend auch eben immer gute Lehrer übrig geblieben sind. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum Mathe eben nicht so beliebt ist, leider Gottes. Aber schön, dass alle Leute jetzt noch dran sind, scheinen ja vom Gegenteil überzeugt zu sein. Also das ist dann ganz schön zu sehen, dass man eben da doch einen positiven Einfluss haben kann. Und ich glaube, das wird auch einfach mit der Zeit besser, weil man eben dafür ein gewisses Verständnis in der Gesellschaft schaffen kann, dass Mathe eigentlich doch ganz cool ist, wenn es vernünftig beigebracht wird.
Habt ihr da eigentlich, könnt ihr das irgendwie nachverfolgen, wer das ist, der eure Videos klickt? Sind das Schüler oder sind das auch Lehrer, die das benutzen im Unterricht?
Ja, wir können das so ein bisschen nachverfolgen, zumindest anhand der demografischen Daten so ein bisschen. Und es sind halt viele Schüler, die es schauen tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob es Lehrer sind, aber es sind auf jeden Fall auch super viele Eltern, die das schauen, die dann zum Beispiel mit ihren Kindern zusammen lernen und sagen, ich muss mir das mal eben noch einmal schnell selber beibringen, wie war das nochmal genau, wie funktioniert eine lineare Funktion oder was auch immer. Und die dann sich ein Video anschauen und sagen, hey, cool, macht irgendwie Spaß, hätten wir das früher mal gehabt oder irgendwie so. Genau, also das sind so die beiden Kernzielgruppen, Schüler und auch Eltern dann.
Und aber eigentlich wäre es doch gut, wenn das auch im Unterricht liefe, oder?
Ja, total. Und da ist auch das Schöne, wir bekommen jetzt immer mehr Nachrichten von Lehrerinnen und Lehrern, die auf uns zukommen und sagen, hey Jungs, schön, dass es euch gibt. Ich nehme das super gerne als Inspiration für meinen Matheunterricht, weil wir versuchen auch immer, irgendwelche spannenden Alltagsthemen oder spannende mathematische Phänomene in unsere Videos zu zeigen. Immer mit einer Länge von maximal 1:30 ungefähr. Und das ist dafür natürlich dann ideal, das mal kurz als Teaser reinzupacken, weil das, was wir versuchen in Videos, ist, dass Leute erstmal sensibilisiert werden und merken, oh, okay, das ist ja spannend. Also gar nicht im Vordergrund steht, das ist jetzt gerade Mathe, sondern im Vordergrund steht, oh, das ist gerade spannend. Und die Leute dann merken, ah, dafür brauche ich Mathe, um das zu verstehen. Und darüber dann eben für das Thema begeistert werden. Und das klappt, zumindest so wie wir das Feedback bekommen von den Lehrerinnen und Lehrern, ganz gut, wo wir auch wirklich froh drüber sind, dass das am Unterricht Anklang findet. Richtig schön.
Ausgabe 161 haben wir uns auch schon mal mit dem Thema beschäftigt, sprich Schule. Da ging es dann um Lesen und Kinderlesen. Und letztlich sind wir dann bei dem gelandet, worüber so viele den Kopf schütteln, sprich bei der Bildungspolitik. Habt ihr mal ein Video? Wobei das Problem ist ja, wenn du es nur der Bildungsministerin schickst, reicht es ja nicht. Du musst es ja anderen, die auch jenseits der 100 sind, auch noch schicken. Habt ihr das mal probiert?
Ehrlicherweise das rauszuschicken nicht, aber wir sind immer wieder mal, ob das jetzt Bildungsmessen sind auf der Didakta, im Austausch mit Entscheidungsträgern, aber wir merken auch, dass da die Mühlen halt einfach langsam mahlen und man da viel auf eigene Faust einfach probieren muss, gerade durch den Bildungsföderalismus, den wir halt haben, dass jedes Bundesland nochmal wieder für sich eigene Entscheidungen trifft. Es ist echt schwierig, da irgendwie so einen Punkt zu finden, da anzugreifen. Was wir auch gemacht haben, wir haben mit anderen digitalen Bildungsanbietern eine Initiative gegründet, die IDDB, Initiative Deutscher Digitaler Bildungsanbieter, und waren dann, glaube ich, mit 100 Unternehmen ungefähr und haben da auch mal so ein Schreiben dann quasi an die Bildungsministerien geschickt, und das ist auch dann zum Austausch gekommen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, kam da jetzt nicht viel Nachhaltiges bei rum. Es ging da so ein bisschen um die Gestaltung von dem neuen Bildungspakt, aber viel bei rum kam da ehrlich gesagt nicht.
Bildung ist einfach ein super schwieriger Weg, um da irgendwo Anschluss zu finden. Also das Beste, was wir jetzt gerade machen können, oder zumindest das Schnellste, die schnellste Hilfe, sind eben diese Videos, die im Unterricht gezeigt werden. Natürlich haben wir auch eine längerfristige Perspektive, aber wie Josef gerade sagte, das sind einfach so viele Baustellen, und da haben wir auch für uns eigentlich den richtigen Weg gefunden, wie man jetzt wirklich da letztendlich zu den Entscheidungsträgern kommt oder dazu führen kann, dass es umgesetzt wird. Da beißen sich neben uns, glaube ich, ganz viele andere noch die Zähne aus. Aber da müssen wir dranbleiben und das Beste tun, was wir irgendwie machen können. Und wir geben unser Bestes. Hoffentlich wird es in Zukunft dann noch viel größeren Einfluss haben als aktuell schon. Können wir nur die Daumen drücken.
Darf ich jetzt mal ganz indiskret fragen, wie ihr das schafft, dass ihr die kostenfrei anbieten könnt?
Auf jeden Fall. Also bei uns ist es ja so, wir haben zum einen die Lernvideos, die bieten wir auf YouTube an. Da bekommt man natürlich irgendwie so ein paar Werbeeinnahmen, aber die reichen zumindest bei unserer Reichweite nicht, um davon zu leben. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Herzensprojekt, natürlich auch, um auf die Sache so ein bisschen aufmerksam zu machen. Und nebenbei versuchen wir uns halt mit der Nachhilfe quasi zu finanzieren.
Ah, okay.
So, genau.
Gut. Das ist quasi ehrenamtlich, sozusagen.
Genau, wenn man so möchte, ja. Aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, natürlich macht es irgendwie auf uns als Marke auch aufmerksam.
Ja.
Das spielt natürlich alles mit rein. Aber im Grunde genommen ehrenamtlich. Und auch die ersten 3 Jahre, glaube ich, in denen wir die Videos produziert haben, kam auch so finanziell für uns nichts bei rum.
Worauf ich hinaus wollte, ist, wir reden über Kinder, wir reden über Jugendliche. Und wir reden darüber, dass wir die ja auch später auch alle brauchen werden, auch wenn wir viele Computer haben, die viel ausrechnen können. Aber ich brauche doch nachher noch Mathematiker und Mathematikerinnen. Oder brauche ich die später nicht mehr?
Auf jeden Fall. Also inwieweit man wirklich Mathematiker, Mathematikerinnen und in welcher Form man sie braucht, wird sich natürlich zeigen, ist schwierig zu prognostizieren, aber was man auf jeden Fall braucht, ist halt das logische Denken, was halt in keinem anderen Schulfach so gut geschult wird wie in Mathe, und natürlich auch die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen. Und da sagen wir, ist Mathe halt auch immer ein super Fach für, um selbstständig Probleme zu lösen, weil du stehst vor einer Aufgabe, kommst da nicht ran und musst dann überlegen, okay, wenn ich es nicht direkt lösen kann, was ist denn Schritt 1, was ist Schritt 2? Und das Ganze halt selbstständig für einen selber zu machen. Und das sind dann genau die Fähigkeiten, die du später in deinem Leben immer wieder brauchen wirst, egal in welchem Beruf du bist. Du wirst irgendwann auf Probleme stoßen und die darfst du dann lösen, was ja auch Spaß machen kann, was auch schön sein kann. Und je besser du darin geschult bist, in deinem logischen Denken und in deiner Problemlösefähigkeit, desto besser wirst du diese Aufgaben auch meistern. Deswegen halten wir, oder ich auch, Mathe einfach für ein super, super wichtiges Fach, um Menschen auf das spätere Leben vorzubereiten.
Wie war denn, Maike, bei dir der Eindruck in der Grundschule bei den Kindern und die Beziehung zu Mathe? War das da schon ein schwieriges Verhältnis oder war das noch ganz neutral und die Kinder hatten erstmal Lust auf Mathematik?
Ja, es war natürlich sehr unterschiedlich. ich war, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Also sagen wir mal so. Die Schule war jetzt nicht, ich war jetzt nicht in so einem, in einem bürgerlichen Wohnviertel, sondern das war schon auch zum Teil ein bisschen prekär oder schwierig. Und da waren Kinder, bei denen ich erstaunt war, wie wenig die von selbst rechnen können. Also, und es gab aber auch ganz tolle Kinder, die wirklich, für viele Kinder ist ja Mathe in der Grundschule, das ist ja jetzt noch nicht so komplex und es ist ja eigentlich was, was man sehr intuitiv eigentlich auch ohne Lehrer begreift, würde ich jetzt mal sagen, der Stoff in der Grundschule. Das ist ja alles, also ich kenne zumindest Kinder, die brauchen da eigentlich nicht in die Schule für gehen, um das rauszufinden, was man in der Grundschule in Mathe macht, oder? Das gibt's doch. Das ist ja, das war bei euch sicher auch so. Und es gibt aber Kinder, denen es wirklich Schwierigkeiten bereitet, diesen Zahlenraum meinetwegen bis 20 überhaupt zu begreifen. Sinnlich. Also sich so vorzustellen, was ist denn das, 15? Und das hat mich schon erschreckt, muss ich schon so sagen. Wobei ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, also weil ich habe mich ja jetzt weder mit Geschichte der Pädagogik noch sonst was irgendwie wissenschaftlich befasst. Ich habe keine Ahnung, ob es früher anders war, ob sich da irgendwas geändert hat oder ob ich das einfach in meiner Blase nicht wahrgenommen habe, weil jetzt lustigerweise für das Gespräch heute bin ich schon auch in meiner Familie, sind eigentlich eher alle ein bisschen mathematikaffin. Ich habe das also noch nie so erlebt, was für starke Schwierigkeiten es gibt im Umgang mit der Vorstellung von einfachen Zahlen. Und da ist es natürlich dann schon so, dass die Kinder, für die das schwierig ist, von Anfang an das eine Last ist und das natürlich dann von Anfang an Stress ist, weil man ja Tests schreibt und schlechte Noten hat. Das ist ja alles eine Realität. Die können gar nicht anders als ein negatives Gefühl zum Fach Mathe zu entwickeln. Das liegt ja auf der Hand. Wenn das jede dritte Woche schreibst du da in der dritten Klasse einen Text oder jede vierte Woche, das ist natürlich Stress, wenn du es nicht begreifst.
Ja, und da ist gerade in der Grundschule, da ist wirklich der pädagogische, didaktische Aspekt super, super wichtig, ja. Weil die Erfahrung machen wir dann auch häufig. Also klar, es gibt jede Menge von solchen Kindern, die da Probleme haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und die brauchen dann natürlich nochmal eine ganz individuelle Betreuung, einen ganz individuellen Ansatz von Mathe. Und die brauchen eigentlich auch die Zuwendung, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin die Zeit hat, die Denkweise des Schülers zu verstehen. Also wirklich empathisch mit dem Schüler umzugehen.
Ja.
Und sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, wie kommst du da drauf, dass 5 plus 8 jetzt nicht 13, sondern 11 ist, als Beispiel. Ja. Ja. Und das ist eben schwierig in der Schule, dass die Lehrer dann mit einer Klasse von 30 Schülern die Zeit dafür haben. Und da ist aber auch umso schöner zu sehen, und deswegen sagen wir auch immer, Mathe kann jeder, dass sobald die Schüler wirklich diese individuelle Betreuung kriegen von einem Lehrer, einer Lehrerin, die richtig begeistert ist von dem, was da gemacht wird und die sich die Zeit nimmt, sich um dieses eine Kind zu kümmern, dass am Ende die Kinder dann auf einmal gerne, das ist jetzt bei uns das Beispiel der Nachhilfe, gerne zur Nachhilfe kommen und sich wirklich darauf freuen, über Mathe zu sprechen, wo vorher die Einstellung, genauso wie du es auch gerade beschrieben hast, war, nämlich, oh, ich habe Angst vor der nächsten Arbeit, Mathe ist überhaupt nicht zu mich, hinzu, geil, heute habe ich wieder Mathe-Nachhilfe, lerne ich, wie ich mit Brüchen rechne. Und das ist dann immer unsere Hoffnung, dass wir sagen, eigentlich ist Mathe für jeden ein spannendes Thema, aber noch nicht jeder hat für sich den passenden Zugang gefunden. Und den kann man aber irgendwie schaffen mit den richtigen Rahmenbedingungen, wo wir eben Schritt für Schritt immer weiter hinkommen müssen.
Und da schließt sich vielleicht dann auch wieder der Kreis im Zusammenhang mit der Bildungspolitik, weil man muss ja auch sagen, so Institutionen, wie wir sie haben, gibt es ja nur, weil in der Schule nicht die Kapazitäten da sind, das Ganze optimal umzusetzen. Also das ist auch null Kritik an Lehrern, weil man ist schon eine Mega-Leistung, 20, 30 Schüler irgendwie alle auf ein bestimmtes Level zu bringen. Aber wir schaffen es irgendwie nicht, wirklich individuelle Stärken und Schwächen, individuelle Herausforderungen da zu lösen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, sieht man auch eigentlich keinen Fortschritt im Bildungssystem jetzt. Das Problem ist ja nicht so, dass das jetzt dieses Jahr aufgekommen ist oder auch nicht durch die Corona-Pandemie aufgekommen ist, sondern das Problem existiert ja eigentlich 30, 40 Jahre. Und es hat sich aber eigentlich, wenn man jetzt schaut, wie beispielsweise meine Eltern zur Schule gegangen sind, von dem reinen System her eine Klasse oder ein Lehrer, 30 Schüler, hat sich nicht so viel geändert. Und da, finde ich, hängen wir echt hinterher und müssen sehen, dass wir im Bildungssystem das Ganze angreifen, weil eigentlich dürfte es so Firmen wie uns, um das jetzt, ist das ein bisschen schlecht für uns, aber eigentlich dürfte es so Firmen wie uns gar nicht geben, weil ja eigentlich in der Schule alles abgedeckt sein müsste.
Ja, aber ich finde es, so wie ihr das beschreibt, so habe ich das erlebt. Ich denke auch, das ist ganz einfach ein Kapazitätsproblem, weil das für den Lehrer nicht leistbar ist. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht über 20 Schüler mit völlig unterschiedlichen, völlig unterschiedlichen Auffassungsgaben, völlig unterschiedlichen Interessen, völlig unterschiedlichen Stand so unterrichten, dass das für alle fruchtbar ist. Also, weil es ist auch umgekehrt so, wenn du dich dann um die schwächeren Schüler kümmerst, intensiv kümmerst, was machen dann die, die eine echte Herausforderung wollen? Die sitzen da, die müssen in die Schule gehen und sitzen da rum. Das ist ja quasi Freiheitsentzug.
Ja, und, genau. Und die verlieren dann vielleicht auch den Spaß oder die Lust, ja, weil einfach die Herausforderung fehlt. Ja. Und deswegen auch absolut riesigen Respekt vor allen Lehrern, die das einfach machen, schaffen und das Beste aus der Situation machen. Das ist ein super wertvoller Job und auch ein super anspruchsvoller Job und ich finde es immer wieder beeindruckend, aber ich finde es genauso schade, dass man halt irgendwie immer das Gefühl hat, dass man von politischer Seite da so ein bisschen hängen gelassen wird. Und natürlich ergibt sich auch ein zweites Problem, eine individuelle Betreuung kostet natürlich auch immer Geld. Also wenn man dann sagt, wir möchten das privat machen, dann fehlt mir da auch so ein bisschen die Bildungsgerechtigkeit. Ich meine, wir müssen irgendwo von leben, deswegen können wir unsere Zeit leider nicht verschenken, auch wenn wir es gerne machen würden. Und es gibt mit Sicherheit auch Familien, wo es schwierig ist, wenn man 2, 3 Kinder hat oder auch bestimmte Umstände, was auch immer, sich die Nachhilfe leisten zu können. Ja. Und all das, finde ich, ist echt sehr, sehr viele Herausforderungen, vor denen wir einfach stehen.
Und das ist letztlich, was ihr da erlebt, ist dasselbe, was ich umgekehrt im Bereich Leseförderung erlebe. Dass ich ja mit diesen Angeboten, die ich da so habe, jenseits der Bücher mit den Lesungen und Schreibworkshops und so, dass es halt sehr oft Schulen sind, die einen solventen Förderkreis oder einen Elternbeirat haben, der, wo es für die Eltern nicht so eine große Rolle spielt, ob sie da jetzt mal was reingeben oder nicht, die sich sowas leisten können und sich sowas einladen. Und andere Schulen, die das nicht haben, zu denen kommt eben keine Autorin und liest vor oder macht einen Schreibworkshop. Und das ist natürlich schon schwierig. Also,
ja, total. Das ist nicht in Merkst du denn, oder das ist auch wahrscheinlich auch dein Ansatz, wenn du in Schulen reingehst als Autorin und dann mit den Schülern daran arbeitest am Lesen, dass du auch über den Zugang, wie du ihn schaffst, der ja nicht der normale Schulzugang ist, sondern du kommst da als Privatperson hin, du hast die Bücher geschrieben, du bist nah an den Kindern dran, weißt, was sie lustig finden, hast du ja vorhin auch erzählt, hast spannende Geschichten, nicht die 0815 Geschichten. Darüber holst du dann doch auch wirklich viele ab, die vorher ja nicht begeistert waren von dem Ganzen, oder?
Ja, ja. Und das ist total schön.
Ja, glaube ich. Genau. Das ist, finde ich, auch immer eine super erfüllende Sache, wenn man das schafft. Weil die Kinder dann, gerade bei den Kindern, weil die ja noch so jung sind und auch so viel vor sich haben und wenn man es da schafft, frühzeitig das zu kippen und ins Positive zu schwanken.
Und ich muss aber auch dazu sagen, dass, was da auch ganz wichtig dabei ist, ich komme ja, also natürlich werde ich eingeladen, weil die Schule Leseförderung, so-called Leseförderung betreiben will. Aber das, was es für mich schön macht und was ich denke, was eigentlich auch wichtig ist, ist, dass ich meine Vorstellung da überhaupt nicht unter dem Aspekt Leseförderung sehe, sondern ich, für mich war das eben auch als Kind die Kinderliteratur ganz was anderes. Ich sehe das schon als Bereich, wo das Kind ganz frei sein kann und wo man sich in einer Geschichte verlieren kann und die einfach eben überhaupt nichts zu tun hat mit diesem Lernen müssen, benotet werden, beurteilt werden, sonst was, sondern ein Buch und vorgelesen zu kriegen ist ein Geschenk in eine andere Welt hinein und da darf das Kind eigentlich sich ausruhen und da so weiterdenken, wie es selber will. Und ich glaube schon, dass es das ist, dieses bisschen Glück und diese Lust an der Sache, die eben so schwer vermittelbar ist, wenn du das in der Schule unter dem Aspekt des Lernens oder dem Aspekt des Erfolgs, der Leistung hast, dann ist das alles weg.
Ja, ja, total. Und dieses als Kind träumen können und sich einfach mal, sag ich mal, in Anführungsstrichen berieseln zu lassen, das aufzusaugen und dann für sich auch im Nachgang vielleicht einzuordnen, ist ja auch eine super wertvolle Sache und Erfahrung. Und so kann das Kind ja quasi auch für sich selbst die Entscheidung treffen, oder trifft auch die Entscheidung für sich selbst. Ist das was für mich? Gefällt mir das? Mhm. Und das ist ja auch eine Art von Leseförderung, die Leute oder die Kinder zu begeistern, selber mal ein Buch in die Hand zu nehmen. Einfach, ja, weil sie diese positive Erfahrung damit gemacht haben und die für sich halt als positiv abgespeichert haben.
Und was deine Theorie von gerade bestätigt, ist bei mir, wenn ich gerade so an meine Grundschulzeit zurückdenke, habe ich so ein paar Erinnerungen. Und die sind tatsächlich größtenteils nicht vom Schulalltag, sondern von Sonderveranstaltungen. Und eine davon war eine bei uns in der Bücherei, wo ein Autor von Kinderbüchern vorbeikam und uns vorgelesen hat. Ist ach, heute positiv in meinem Kopf.
Schau, gegeben. Schau, ja. Das ist aber, das freut mich sehr.
Ja, total. Also das ist letztendlich genau das, womit man motiviert wird, diese Veranstaltung, wo man, und das ist eigentlich auch das Ziel, das muss das Ziel von Bildung sein, dass man Sachen gerne intrinsisch motiviert von sich aus macht, und da können genau solche Sachen, Autorin kommt vorbei und liest mal was vor, der Startpunkt für sein, und war es bestimmt auch schon häufig bei den Kindern, wo du vor Ort warst, denke ich.
Ich hatte umgekehrt in der Zeit, als ich da an der Grundschule war, das war logischerweise dieses Pandemiejahr, und da war jetzt sehr wenig los, aber es war zweimal, ist was passiert. Einmal war ein Tanzworkshop und einmal ist ein Kindertheater zu Bezug gekommen. Und es war für mich total schön, das mal so von außen zu beobachten, weil sonst, wenn ich eine Lesung mache, dann bin ich ja danach weg und habe keine Ahnung, wie das jetzt nachwirkt oder ob das irgendeinen Effekt hat. Und da habe ich diese beiden Sachen miterlebt und dann habe ich gesehen, wie die Kinder, also das war Don Quixote, um Don Quixote ging der Tanzworkshop, wie die echt noch Wochen danach Don Quixote gespielt haben und in der Pause im Sandkasten Bogen mit Don Quixote gebaut haben und wie denen da ganz viel so eingefallen ist und wie das in allen Bereichen sie irgendwie inspiriert hat. Und dann habe ich gedacht, das ist sehr super, wenn man sowas anbieten kann an der Schule, wenn das so eine Wirkung hat. Genau.
Und gleich bieten wir euch Förderung und Spaß und alles an. Denn Josef und Johannes, die sagen nicht nur, Mathe kann jeder, wir beweisen es auch. Michael, it's your turn.
Ja. Genau, also ich wollte was wissen von euch, nämlich wie war das mit eurem Buch? Ist der Verlag über die Filme auf euch aufmerksam geworden und wollte da was? Oder habt ihr gedacht, jetzt brauchen wir noch ein, nachdem wir YouTube haben und unsere Nachhilfeschule haben, jetzt brauchen wir noch ein Buch?
Tatsächlich ist der Verlag auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben vorher schon Lernhefte rausgebracht, also kein Sachbuch in dem Sinne, sondern wirklich ein Lernheft mit Aufgaben, Beispielrechnungen und so weiter, eigentlich zu allen möglichen Themen. Und dann kam irgendwann der Verlag auf uns zu und ehrlich gesagt ist das so in dem Wust an Mails, das wir bekommen, so ein bisschen untergegangen. Und Gott sei Dank hat der Verlag dann nochmal nachgehakt, hey, habt ihr nicht Lust? Und dann haben wir gesagt, oder haben wir überlegt, wollen wir das machen? Wie ist das für uns? Dann haben wir gesagt, ja komm, wir probieren es, wir trauen uns das zu, haben uns das angehört und dann ist auch quasi erst das Konzept fürs Buch entstanden. Also dann haben wir gesagt, okay, mit unserer Idee und der Herangehensweise, da könnte man echt ein Buch mit füllen und so kam das dann quasi.
Jetzt komme ich schon wieder mit einem Teaser, aber in Ausgabe 164 erzählt ein Autor, dass sie sein Buch verfilmt haben, ohne dass er jeden Vertrag unterschrieben hat. Jetzt kommt ihr mit der Nummer, dass die Mail fast vergessen wurde.
Ja, aber vergessen ist eher untergegangen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber wir sind halt sehr, sehr froh, dass wir dann doch beim Nachfassen dann auf die Mail aufmerksam geworden sind. Und genau, also bei uns ist es oft so, wenn gerade Richtung Abi-Phase das Ganze geht, dann ist unser Mailpostfach voll mit Anfragen, Mails und so weiter. Und dann kann das schon mal passieren, sollte eigentlich nicht, dass irgendwie eine Mail untergeht, genau.
Okay, und in der hatten die da so ein Konzept und eine Vorstellung, wie das Buch sein soll, oder habt ihr das machen können, wie ihr wolltet?
Im Prinzip, wie wir das wollten. Wir sind einfach erstmal völlig ohne einen Plan reingegangen und haben das dann zusammen erarbeitet und haben uns auch gesagt, wir setzen so ein Buch natürlich nur um, wenn wirklich ein guter Inhalt dem Ganzen vorhergeht und wir auch wissen, das ist ein Konzept, wo wir dahinter stehen. Und das haben wir auch super geschafft mit. Also wer unsere Videos kennt, der kennt unseren Leitsatz, Mathe kann jeder. Das sagen wir immer am Ende von jedem Video. Und dann kam auch relativ schnell die Idee dahin, dass wir das aufgreifen und in Buchform packen. Und letztendlich auch das, was wir machen oder die Kombination, die uns ausmacht, so ins Buch übertragen. Und so ist dann am Ende auch geworden, dass wir zum einen in unserem Buch darauf eingehen, wie man Mathe am besten lernt. Also mit Lernmethoden, mit Überzeugungen, wie setze ich mir richtige Ziele etc. Und dann aber auch einen großen Fokus darauf legen, und das ist ja auch unser Ansatz hin zur Mathematik, wie spannend Mathe eigentlich sein kann. Also eine Kombination aus, da brauche ich Mathe im Alltag, aber jetzt nicht irgendwas ganz Stumpfes und langweilig da mathematisch erklärt, sondern ich nehme wirklich eine Alltagssituation, zum Beispiel, Mensch, ärgere dich nicht spielen und mein Gegner, der würfelt jetzt auf einmal 25 Sechsen von 100 Würfen. Kann das sein, kann das nicht sein? Ist der Würfel gezinkt? Solche Alltagssituationen aufgreifen und daran zu zeigen, da kannst du Mathe im Alltag gebrauchen. Und dann auch einen Teil, wo wir wirklich super spannende mathematische Gedankenexperimente, Phänomene aufgreifen, die letztendlich jeden, hoffen wir, aber sind wir uns ziemlich sicher, zumindest ist das unsere Erfahrung, jeden überzeugen, dass das Mathe das wirklich coole Fach ist. Und das Konzept hat sich dann so entwickelt im Vorhinein. Da sind natürlich auch viele Tage reingeflossen, um das so auszuarbeiten. Welche genauen Überthemen nehmen wir, welche konkreten Themen, wie schreiben wir das Ganze überhaupt? Der normale Autorenprozess, den du wahrscheinlich genauso kennst, Maike. Und dann war es eben so, dass wir am Ende dieses Konzept hatten, uns da super wohl mitgefühlt haben und dann es auch nicht abwarten konnten, da endlich loszulegen. Und dann ja, war es ein relativ langer Schreibprozess, muss man sagen, weil wir sind jetzt ja auch keine gelernten Autoren in dem Sinne. Wir mussten da auch am Anfang Feedback kriegen, wie man genau so ein Buch in Schriftform schreibt. Weil aus Videos, das können wir super, das ist ja unser tägliches Brot, aber das in Textform auch zu machen, ging dann aber relativ schnell, weil wir ein ganz gutes Gefühl dafür hatten aus den Videos schon, wie man Sachen verpackt, damit die spannend sind. Und ja, ein halbes oder dreiviertel Jahr später war dann unser fertiges Buch. Endlich hatten wir es zum ersten Mal in den Händen. Und ein Jahr später sogar, ne?
Ja, ein Jahr später.
Ein Jahr später hatten wir es dann in unseren Händen. Und ja, jetzt ist es endlich draußen, wo wir echt, echt happy sind.
Die Symbiose zwischen Video und Vorlesen ist mein Podcast. Ich sag jetzt einfach nur die Überschrift vom Prolog. Mathe ist, und ganz fett in Klammern steht da, ein K. Also Mathe ist ein Arschloch. Und ihr geht jetzt mal mit uns Kapitel 1, 2 und 3 durch. Und ihr lehnt euch alle zurück, weil die Überschrift heißt jetzt Mathe macht Spaß, ob ihr es glaubt oder nicht.
Genau. Genau, vielleicht noch mal dazu zu diesen drei großen Teilen im Buch. Ist auch eine relativ spannende Geschichte. Also uns ist immer wieder aufgefallen, dass Schülerinnen und Schüler, aber eigentlich auch Eltern immer mit drei Glaubenssätzen auf uns zukommen. Mathe kann ich nicht, Mathe brauche ich nicht und Mathe ist langweilig. Das sind so diese drei Kernvorurteile, die mit denen wir immer wieder begegnen. Und wir haben gesagt, damals als allererste Idee, diese drei Glaubenssätze wollen wir irgendwie aus der Welt schaffen und damit brechen. Und dadurch kamen dann diese drei großen Teile aus dem Buch. Also auch du kannst Mathe, zu Mathe kann ich nicht. Mathe braucht jeder, zu Mathe brauche ich nicht. Und halt Mathe macht Spaß als Gegenpol zu Mathe ist langweilig. Und so kamen halt diese drei großen Kapitel oder drei großen Teile des Buches zustande.
Genau. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, also der Prolog hat die Überschrift Mathe ist, Klammer auf, K, Klammer zu, ein Arschloch. Das ist der Einstieg ins Buch, weil wir da, ja, letztendlich die Überzeugung von ganz vielen Menschen aufgegriffen haben, was wir auch häufig von unseren Followerinnen und Followern mitkriegen, wie die zu Mathe stehen, da nochmal runtergeschrieben und das als Aufhänger genommen, aber natürlich auch in diesem Prolog schon direkt darauf eingegangen und das vorweggenommen, dass Mathe das überhaupt nicht ist und überhaupt nicht sein muss, um darauf vorzubereiten, was danach kommt, nämlich, wie Josef gerade schon sagte, diese drei Glaubenssätze beleuchten. Und wir sind auch der festen Überzeugung, dass mit dem Buch man diese Glaubenssätze entwickelt und wenn man diese Glaubenssätze entwickelt, dass dann auch in der Realität wirklich das umgesetzt wird, was wir versprechen, nämlich Mathe kann jeder, dass jeder mit dieser Überzeugung aus dem Buch herausgeht. Und das ist eben die Einleitung, diese ein bisschen polarisierende Einleitung, will ich mal sagen, mit der Überschrift, die ja den Aufschlag macht in unser Buch.
Ja, dann geht's in Teil 1 los mit Auch du kannst Mathe. Und das erste Kapitel ist meine persönliche Geschichte mit Mathe. Das heißt, aller Anfang ist schwer. Wir haben da gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass Johannes und ich zusammen Mathe-Leistungskurs in der Schule hatten. Und Maike, du als zumindest teilweise...
Ich hatte auch einen Mathe-Leistungskurs übrigens.
Ah, perfekt. Sehr, sehr cool.
Aber ist natürlich schon sehr lange her.
Ja, aber ich glaube, so viel hat sich gar nicht verändert wahrscheinlich an den Inhalten. Aber bei mir war es so, die Mathe-Begeisterung begann tatsächlich in der Grundschule und da war immer mein Lieblingsspiel Eckenrechnen. Maike, hast du das auch noch hin und wieder mal gemacht?
Nee, das sagt mir gar nichts, Eckenrechnen.
Okay, da gab es bei uns immer, da mussten wir uns in die Ecken der Klasse aufteilen und man hat eine Aufgabe bekommen und wenn man die richtig gelöst hat, durfte man in die nächste Ecke der Klasse und eine Klasse hat im Regelfall 4 Ecken und wenn man dann 4 Fragen in Folge richtig beantwortet hatte, war man quasi durch. Und das hat mich immer schon so, zum einen, weil ich jemand bin, der sehr sportbegeistert ist, also sowohl schauen als auch selber betreiben und dann halt diesen sportlichen Wettkampf daran genossen habe, aber auch die Mathe-Fragen mich immer begeistert haben, war ich direkt angefixt für Mathe und habe das dann eigentlich bis zum Studium immer so gehabt, Mathe ist mein Lieblingsfach, Mathe kann ich super gut. Und dann kam das Mathe-Studium und das ist echt super anspruchsvoll. Und bei uns im Mathe-Leistungskurs konnte ich nie meine Mitschülerinnen und Mitschüler verstehen, die weniger Mathe begeistert waren oder die auch gesagt haben, ja, ich kann die Aufgabe sowieso nicht, die das gar nicht, in meinen Augen gar nicht großartig probiert haben. Da habe ich immer gesagt, ja gut, wenn ihr es nicht probiert, dann kann das auch nichts werden. Und nach 2 Monaten Studium habe ich mich genau in derselben Situation wiedergefunden. Also es gab viele im Studium, die dann an mir vorbeigezogen sind. Und ich habe für mich gemerkt, oh, ich komme nicht mehr mit. Aufgaben mehr oder weniger nur überflogen und gesagt, ach, kann ich sowieso nicht. Irgendwie prokrastiniert, Angst bekommen quasi vor den Aufgaben. Und dann waren die ersten beiden Studiumsklausuren bei mir auch eine 5-0. Das heißt, ich bin eigentlich im ersten Semester durch jede Klausur gefallen in Mathe. Und habe dann für mich gemerkt, oh, so kann es nicht weitergehen. Ich muss irgendwie mir einen Plan machen, weil ich konnte Mathe doch immer so gut. Woran liegt es jetzt, dass ich es jetzt nicht mehr kann? Und dann habe ich Schritt für Schritt quasi mir überlegt, okay, wie lernt man eigentlich richtig? Und habe mir dann ein System, einen Baukasten an Lernmethoden aufgebaut, um mich auf die Nachschreibeklausuren vorzubereiten und habe es dann auch geschafft, innerhalb von 2 Monaten den ganzen Stoff, den ich im Semester nicht gelernt habe, oder 6 Wochen waren es damals sogar nur, mir so drauf zu bringen, dass ich beide Klausuren mit guten Noten bestanden habe. Und die Geschichte quasi, die erzähle ich so ein bisschen in einer Ausführlichkeit in dem ersten Einleitungskapitel Aller Anfang ist schwer. Und dann kommen quasi auch so ein bisschen die Insights von den Lernmethoden, die wir hatten. Und was das alles so beinhaltet, da berichtet Johannes jetzt mal so ein bisschen drüber.
Genau, das ist eigentlich total spannend, dass es bei Josef so super funktioniert hat und auch mal den Perspektivwechsel zu haben, wie schwierig Mathe sein kann. Aber auch da als positives Beispiel natürlich, wie gut man da rauskommen kann mit den richtigen Methoden. Und was wir immer versucht haben bei diesen ganzen Lernmethoden, also wir werden jetzt nicht auf jede eingehen, das wäre ein bisschen zu viel, aber das immer mit Alltagsgeschichten zu verbinden. Zum Beispiel, Jo sagte das gerade, wir sind super sportbegeistert. Und weil wir so sportbegeistert sind und natürlich auch Vorbilder aus dem Sport haben, ist das erste Kapitel eins, wo es dann darum geht, eine Frage der Einstellung, was du von Michael Jordan über Mathe lernen kannst. Also da Michael Jordan als Aufhänger genommen, da mache ich schon mal einen kleinen Teaser in das Buch. Man denkt ja, Michael Jordan, wenn man den Namen hört, einer der besten Basketballer aller Zeiten. Letztendlich, er wurde auch häufig als Gott bezeichnet im Basketball, also unantastbar da. Tatsächlich war es aber bei ihm so, dass er es gar nicht in das, ich glaube es war College oder Highschool-Team seiner Basketballmannschaft geschafft hat, ein Jahr. Und das ist natürlich ein Riesenrückschlag und trotzdem hat er es irgendwie geschafft, nachher einer der Besten aller Zeiten zu werden im Basketball. Und das ist dann der kleine Einstieg, den wir da schaffen, also ganz locker aus dem Alltag, wo es viele packen kann, über eine Frage der Einstellung zu sprechen. Michael Jordan ist da auch nicht das einzige Beispiel, darf ich schon mal vorwegnehmen. Und versuchen dann mit so Alltagsgeschichten, die jeder nachvollziehen kann, den Einstieg auch in die Mathe-Welt zu schaffen. Also natürlich übertragen wir das dann auch auf den Bereich Mathe. Und gehen dann auch darauf ein, weil das ist ein Aspekt, den wir ganz häufig beobachten, der Umgang mit Fehlern in Mathe. Fehler sind in unserer Gesellschaft ja immer eine Sache, die kritisch sind. Und Deutschland hat da sowieso weltweit überhaupt keinen guten Rang, wenn es um das Umgang mit Fehlern ist, um den Umgang mit Fehlern geht. Und das greifen wir da auch auf, weil in der Schule wir alle kennen, dass wir trauen uns nicht, uns zu melden, weil wir haben Angst, einen Fehler zu machen. Man hat die Angst, dass man ausgelacht wird. Wenn man einen Fehler hat, dann wird er sofort in fettrot markiert. Man fühlt sich schlecht dabei. Und gerade in Mathe sind Fehler extrem, wirklich extrem wichtig. Und darum geht es dann auch in dem weiteren Verlauf des Buches, in dem nächsten Kapitel, wo wir genau darauf eingehen, warum Fehler richtig sind, wie man am besten mit Fehlern umgeht. Wir nehmen uns auch immer wieder Studienergebnisse zur Hilfe, um das auch wirklich zu belegen, was wir da schreiben. Aber auch das alles in einem ganz lockeren Kontext, sodass jeder Spaß hat beim Lesen. Und wir haben uns selber auch erwischt beim Lesen vom Kapitel, der jeweils andere geschrieben hat, dass man echt schnell durch war und es einen ziemlich schnell gefesselt hat, weil es einfach spannend war und cool verpackt. Und wenn man dann weiß, wie man richtig mit Fehlern umgeht, da gibt es dann nämlich so eine Anleitung, einen Schritteplan von uns, dann geht es auch darum, gerade in Mathe alte Wissenslücken zu schließen. Und ich glaube, das ist durch Corona super wichtig geworden, weil naja, wir wissen das ja und das hören wir auch ganz häufig von Eltern, die Corona-Zeit, die hat nochmal große Wissenslücken, vor allen Dingen in den Grundlagen bei vielen Schülern hervorgerufen. Und die dann gleichzeitig zur Schule wieder aufzuholen, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, das muss man einfach so sagen. Und in dem Kapitel gehen wir dann da ein bisschen drauf ein, wie man am besten alte Wissenslücken erstmal identifiziert, weil es ist schwieriger für viele, als man denkt, glaube ich. Viele denken einfach, ich kann das aktuelle Thema nicht, obwohl eigentlich vorhergehendes Thema nicht verstanden wurde. Und da zeigen wir dann auch einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man solche Wissenslücken in Mathe schließt und vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass man die Sachen nie wieder vergisst. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, das mal kurz für eine Klausur zu lernen, das klappt vielleicht. Aber in Mathe, wie man mit Brüchen rechnet zum Beispiel, das braucht man jahrelang. Und da muss man natürlich immer wieder das parat haben. Und da geben wir auch Tipps, wie man das am besten schafft. Und dann zum Ende dieses ersten großen Teils geht es dann nochmal darum, wie man sich richtige Ziele setzt. Und da ist auch immer spannend, eigentlich alles, was wir in diesem Buch beschreiben, das kann man nicht nur auf Mathe anwenden, sondern auch auf sein gesamtes Leben. Also wie man sich richtige Ziele setzt. Da lernt man nicht nur, wie das für Mathe geht, sondern zum Beispiel auch, wie man das für seinen Sport macht. Jetzt Neujahrsvorsätze zum Beispiel, war ja wahrscheinlich bei uns allen zum Jahresbeginn ein großes Thema. Kann sich auch mal jeder fragen, ob die noch eingehalten werden oder nicht. Bei vielen wahrscheinlich nicht. Es gibt aber bestimmte Arten und Herangehensweisen, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man seine Ziele erreicht. Und das kann man super anwenden, natürlich auch für das Fitnessstudio, für Mathe oder wo auch immer man seine Baustellen hat. Und dann gibt's noch einen kleinen Tipp dazu, wie man mit seinen Sinnen am besten lernt, weil wir alle kennen das. Man muss mit Sinnen arbeiten und es gibt viele Sinne, die man bedienen kann beim Lernen. Wir gehen darauf ein, welcher der beste ist, ob es überhaupt einen besten gibt und welche Methoden man dafür nutzen kann. Und es gibt auch noch einen kleinen Geheimtipp am Ende des ersten Kapitels. Da will ich aber gar nicht so viel zu erzählen. Ich möchte den Leuten auch einen Grund lassen, um sich das Buch auch zu holen, wie man mit wenig Aufwand auch eine gute Note dann in der Schule bekommt. Da gibt's nämlich einen ganz coolen Trick. So viel aber an der Stelle erstmal dazu. Und das ist dann der erste große Teil. Also auch du kannst Mathe. Die Überzeugung sollte man dann haben, wenn man diesen ersten Teil mit diesen ganzen Lerntipps und Techniken durchgegangen ist.
Das ist aber jetzt gemein. Ich meine, ich kann natürlich dann den QR-Code aus eurem Buch bei mir in die Shownotes packen und dann sehen es alle. Sag ein bisschen, ein kleines bisschen.
Okay. Also es ist so, dass wenn ich jetzt die Frage stellen würde, ich stelle euch einfach mal die Frage. Was denkt ihr, ist der bessere Vorhersager, Indikator für eine gute Schulnote? Ist das, wie intelligent jemand ist oder wie viel Vorwissen diese Person hat?
Ich kenne die Antwort, also insofern. Maike wahrscheinlich auch als Journalist.
Nein, ich kenne die Antwort nicht.
Je besser du vorbereitet bist, desto mehr weißt du.
Ja.
Ich meine, ich habe die Frage jetzt natürlich auch so gestellt, ja. Dass man schon merkt, okay, da ist irgendwas faul. Es ist aber tatsächlich so, dass das Vorwissen von einer Person viel ausschlaggebender für die letztendliche Schulnote ist, als die Intelligenz. Mhm. Heißt jetzt in ganz plumpen Worten, auch wenn du nicht besonders intelligent bist, kannst du es mit dem entsprechenden Vorwissen ausgleichen und sogar besser sein als die intelligenten Personen. Natürlich ist ein bisschen übertrieben formuliert. Mhm. Aber das ist ein Tipp, den man sich super zunutze machen kann in der Schule. Und wo man mit dem gezielten Lernen und Vorwissen anschaffen für den Unterricht eine super Schulnote kriegen kann und dafür nicht mal der Intelligenteste sein muss.
Also Vorwissen kann ich dann tatsächlich, so wie ich es gerade gemacht habe, mit Vorbereitung gleichsetzen?
Jein. Letztendlich, also es gibt auch Studienergebnisse dazu, die beziehen sich auf den Umstand, dass in die Klasse ein Thema gegeben wurde, das eben einige Leute schon mal gehört haben und mit denen die auch schon mal gearbeitet haben und andere eben noch nie gehört haben. Und dass dann da geguckt wurde, okay, die intelligenten Leute, die können es zwar lösen, aber diejenigen, die das schon mal einfach besprochen haben, die können es noch viel, viel besser lösen. Von daher, es ist natürlich eine gewisse Form von Vorbereitung, wie du es gerade auch sagst. Aber der Begriff selber da ist Vorwissen, weil in meinem Kopf ist es zumindest so, Vorbereitung ist ein aktiver Prozess, Vorwissen anschaffen ist nicht unbedingt ein Aspekt, der aktiv sein muss, sondern man hat es vielleicht schon mal irgendwo gehört, hat eine Doku gesehen, sowas in der Richtung und dieses Vorbereiten ist für mich eher auf eine Klassenarbeit vorbereiten. Aber es geht natürlich Hand in Hand, da gebe ich dir vollkommen recht.
Perfekt, dann nach den Lernmethoden, also das war quasi das erste Kapitel mit Auch du kannst Mathe, geht's jetzt in Mathe braucht jeder. Und da haben wir uns überlegt, am Anfang wollen wir eine kleine Zeitreise machen und uns mal anschauen, wo kommt denn die Mathematik überhaupt her? Und wie hat man beispielsweise vor 2000 Jahren schon gerechnet? Und das ist eins meiner Lieblingskapitel, weil ich das so beeindruckend fand, wie vor 2000 Jahren schon berechnet wurde, zum einen der Radius der Erde, aber auch der Abstand von Sonne und Mond. Und das sogar relativ genau. Man muss da sagen, früher wurde in der Einheit Stadien gerechnet. Und die Einheit Stadien war nicht so genau definiert wie bei uns heute ein Meter, sondern Stadien waren, ich bin mir jetzt nicht mehr 1000%ig sicher, wie die genaue Länge war, aber irgendwas zwischen 150 und 200 Meter. Und damit wurde gerechnet und so konnte man vor 2000 Jahren schon ganz genau bestimmen, wie weit Sonne und Mond auseinander sind und wie auch der Umfang der Erde ist. Und damals wussten die Leute tatsächlich auch schon, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern dass die Erde rund ist und dementsprechend halt den Radius der Erde und auch den Umfang konnte man damals bestimmen. Und das fand ich so beeindruckend, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass ich gesagt habe, okay, das müssen wir auf jeden Fall mit aufnehmen, weil das kann man auch super verbildlichen, veranschaulichen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann haben wir uns angeschaut, was waren denn so ein paar Meilensteine in der Mathematik? Und da gab es zum Beispiel die Entdeckung der irrationalen Zahlen. Und rationale Zahlen sind im Grunde genommen alle Zahlen, die wir uns, für die, die es nicht mehr genau wissen aus der Schule, die wir uns vorstellen können als Brüche. Also die wir auch als Brüche schreiben können. Ratio, Verhältnis, und ein Bruch gibt ja auch immer irgendwie eine Art Verhältnis an. Und die irrationalen Zahlen sind alle Zahlen, die wir nicht in so einem Verhältnis zeigen können. Und da war es bei den Pythagoreern damals so, die natürlich auch mit dem Satz des Pythagoras zu tun hatten. Ob die den erfunden haben, ist fragwürdig, vermutlich eher nicht. Sie haben ihn auch auf jeden Fall als einer der frühesten aktiv genutzt, den Satz des Pythagoras. Und die sollten quasi bei einem Quadrat mit der Seitenlänge 1 die Diagonale dieses Quadrates berechnen. Und dann kam raus, das ist Wurzel 2 das Ergebnis, und Wurzel 2 lässt sich nicht als Bruch schreiben. Und dann haben die gesagt, okay, das ist also keine, wir können es nicht als Ratio schreiben, sondern es ist irgendwie Irratio. Und so kamen dann die irrationalen Zahlen. Und das ist quasi eine der ersten kleinen Geschichten aus den Meilensteinen der Mathematik, unserem historischen Ausflug. Und da gibt es noch ganz viele kleine Abenteuer, die man dann quasi so sieht und merkt, okay, da kommen die Begrifflichkeiten her. Und das Aktuellste ist so ein bisschen was aus der Mengenlehre, und das ist noch gar nicht so alt. Das ist, glaube ich, oder ziemlich genau 70 Jahre alt, dass es entdeckt wurde. Und da zeigen wir einfach mal so, wo kommt Mathe her? Auch die neuesten Erkenntnisse sind gar nicht so schwer zu verstehen, und das macht super viel Spaß. Dann tauchen wir in die Natur ein, und haben wir uns als erstes die Frage gestellt, welches Tier ist denn wohl der beste Mathematiker? Und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, eindeutig die Bienen. Vielleicht fragt man sich dann, warum die Bienen? Die Bienen haben es nämlich geschafft, ihre Bienenwaben so zu optimieren, dass sie den minimalsten Aufwand an Wachs benötigen. Also die bauen die Wände ihrer Waben ja quasi immer aus Wachs und haben es dann geschafft, zwischen Stabilität und gleichzeitig minimalen Ressourcenverbrauch, die perfekte Art und Weise zu finden, wie man diese Bienenwaben aufbaut. Und da haben wir den großen Bienenmathematiker Willi bei uns im Buch, und der führt einen quasi durch so einen Bauprozess von Bienenwaben und warum das am besten ist, und erklärt dann auch alle mathematischen Fakten dazu, warum das einfach so gut passt mit den Bienenwaben. Also wir haben immer wieder probiert, diese mathematischen Phänomene in eine Geschichte zu packen, sodass man quasi einfach eine spannende, lockere, lustige Geschichte liest und unterschwellig quasi so ein bisschen Mathe-Spaß mitvermittelt bekommt. Und dann geht es als nächstes weiter mit Zahlen, Formen und Wahrscheinlichkeiten im Alltag. Und da sagt jetzt Johannes ein bisschen was zu.
Genau. Wo es zum Beispiel darum geht, ist, beginnen wir uns allen die Mehrwertsteuer. Und tatsächlich, und das haben wir auch schon mal in unseren Stories auf Instagram ausprobiert oder auch in unseren Videos, die meisten Leute rechnen falsch. Wenn ich denen sage, eine Hose kostet 100 Euro, wie viel kostet die ohne Mehrwertsteuer? Dann kann auch jetzt jeder zu Hause mal überlegen, gehen viele davon aus, okay, muss ich einfach 19 Euro abziehen, weil die Mehrwertsteuer ist ja 19%. Ist aber nicht der richtige Weg, und in diesem Buch schauen wir uns dann an, warum das auch nicht der richtige Weg ist. Also da geht es dann um ganz viele Kleinigkeiten, die man super im Alltag anwenden kann, die häufig falsch gemacht werden, Stichwort Zinsen, Stichwort Inflation und so weiter und so fort. Und dann wird es ganz spannend, das ist nämlich nochmal alltagsnäher, und das Gerät, mit dem wir allermeist zu tun haben, unser Handy. Wir schauen sogar auch an, wie unser Handy funktioniert. Dahinter steckt nämlich das Binärsystem, und das ist ein mathematisches System. Und das schlüsseln wir da ganz schön und anschaulich auf. Und ich kann schon mal versprechen, dass jeder, der das Kapitel liest, danach tatsächlich weiß, wie er ein Handy funktioniert. Und ich glaube, das könnte jetzt wahrscheinlich aus dem Stegreif niemand, und da mussten wir uns natürlich auch selber erstmal ein bisschen einlesen, aber das war auch ein total spannender Prozess, herauszufinden, Schritt für Schritt, wie ein Handy funktioniert, und jetzt wirklich in der Lage zu sein, dass wir erklären können, wie funktioniert ein Handy, wie können Fotos auf dem Handy angezeigt werden, wie können vor allen Dingen auch Videos auf dem Handy angezeigt werden, weil das ist ja auch eigentlich so komplex, und wir alle nehmen das selbstverständlich an. Dahinter steckt aber eine ganz eigentlich simple Mathematik, die man dann bei uns erfährt, und wir schauen uns dann auch an, und das ist dann das nächste Kapitel, wie man Betrüger enttarnen kann. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Wenn man also zum Beispiel Mensch ehrlich nicht spielt und es kommen dann auf einmal von 100 Würfen beim Gegner 25 Sechsen, dann sind das ja relativ viele vom Gefühl. Aber Mathematik ist ja keine Frage von Gefühl, sondern von Fakten, und von so ist es. Und dann erarbeiten wir gemeinsam, wie viele Sechsen man denn werfen darf, damit man weiß, ob der Würfel gezinkt ist oder ob er nicht gezinkt ist und ob es da vielleicht noch andere mathematische Methoden gibt, die wasserdicht sind, wo man das dann wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass ein Würfel echt ist oder ein gefakter Würfel ist. Und das natürlich für uns alle, glaube ich, eine ganz coole Sache, sei es im Casino selber oder auch bei den Spielen zu Hause, dass man das weiß, wie es funktioniert. Und das Thema, das eigentlich dahinter steht, ist eines der meistens als schwierigsten Themen angesehen in der Oberstufe, die man bespricht, nämlich Hypothesentest. Und da können wir auch schon mal versprechen, wahrscheinlich schaut jetzt viel, wenn die ein Stichwort Hypothesentest hören, dass es ein eigentlich ganz einfaches Thema ist und das runtergebrochen auf diese Geschichte und runtergebrochen auf die einzelnen Rechenschritte jeder verstehen kann und auch jeder nach dem Buch anwenden kann. Ein Glücksspiel war schon ein ganz guter Aspekt, wo jetzt unser Josef mal wieder einhakt.
Genau, jetzt geht's weiter mit dem Kapitel Mathematik, die Feindin des Glücksspiels. Und bei dem Kapitel ist es so, dass wir auch ganz viele kurze Videos gemacht haben, wo wir immer wieder erklären, warum es nicht sinnvoll ist, Glücksspiel zu betreiben. Und das sind meistens die Videos, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, weil wir da sehr, sehr oftmals, würde ich sagen, unreflektiertes Feedback bekommen und dann gesagt werden, ja, sag das mal dem einen, der 10 Millionen Euro gewonnen hat, wo ich mir dann denke, ja gut, es gibt aber zigtausende, die spielsüchtig sind. Also das ist natürlich die andere Kehrseite. Und wir haben in dem Kapitel uns ganz verschiedenste Formate von Glücksspielen angeschaut und haben wirklich mal die gängigsten Theorien, die so im Umkreis sind, weswegen sich Glücksspiel scheinbar lohnen würde, angeschaut und mathematisch widerlegt. Und das Kapitel hat mir auch super viel Spaß gemacht zu schreiben, weil es einfach auch so schön anschaulich und einfach erklärt, warum es nicht funktioniert und man seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte. Beispielsweise habe ich mir überlegt, okay, wie kann man am besten veranschaulichen, warum Lottospielen auch gar nicht so sinnvoll ist oder man nicht auf zumindest auf einen Sechser im Lotto hoffen sollte. Und dann habe ich mir überlegt, mir irgendein Beispiel zu überlegen, was unwahrscheinlicher ist als ein Sechser im Lotto. Und da bin ich drauf gekommen, man könnte zum Beispiel sagen, angenommen, jeder Deutsche, also jeder in Deutschland Lebende, hätte eine Handynummer, eine eigene, also sagen wir mal 80 Millionen Handynummern gäbe es. Und dann würde ein Luftballon über Deutschland steigen gelassen und in diesem Ballon ist die Handynummer auf einem kleinen Zettel und der Ballon stürzt dann irgendwann über Deutschland ab und irgendeine Person findet diesen Ballon. Und dass diese Person, die den Ballon findet, auch genau die Person ist, dessen Handynummer in diesem Ballon war, also 80 Millionen Handynummern und eine von 80 Millionen findet auch noch diesen passenden Ballon. Die Wahrscheinlichkeit ist fast doppelt so hoch, wie dass man im Sechser im Lotto gewinnt. Und das zum Beispiel wird dann mathematisch auch nochmal erklärt. Fand ich eine ganz coole Veranschaulichung. Und was mir auch super viel Spaß gemacht hat, ich durfte auch ein bisschen Filme schauen während des Buchschreibens, weil ich habe mir dann den Film Casino Royale angeguckt, James Bond. Und da gibt es ja auch diese eine epische Szene, wo James Bond dann wirklich abräumt im Casino. Und ich habe mir da mal angeschaut, okay, wie wahrscheinlich ist eigentlich so eine Spielrunde, die da war, für die einzelnen Blätter, die dann quasi die Teilnehmer in der Runde hatten. Ist sowas realistisch? Kommt das oft vor? Kommt das selten vor? Und dann haben wir quasi diesen James-Bond-Krimi ein bisschen weniger krimimäßig gemacht, ein bisschen mathematischer, aber eigentlich auch ganz cool erklärt. So wahrscheinlich ist es und wie viel Glück der James Bond da in diesem Fall tatsächlich hatte. Und genau, so greifen wir ganz verschiedene Sachen von Glücksspiel auf und ich hoffe, dass wir da einigen Leuten nochmal die Augen öffnen können und zeigen können, okay, so super sinnvoll ist Glücksspiel tatsächlich nicht.
Fußballergebnisse tippen, ist das Glücksspiel oder ist das Mathematik? Um nur mal kurz den Hashtag Books and Sports nochmal ins Rennen zu schmeißen und wir haben ja einen Fan unter uns, der am Ende der Saison ein bisschen traurig sein wird, weil seine Mannschaft das erste Mal seit Ewigkeiten kein Meister geworden ist.
Ja, also erstmal, wer Meister wird, das schauen wir nochmal. Aber zu dem anderen Thema ist eine sehr gute Frage. Also ich würde auch sagen, es ist ein Glücksspiel, weil die Buchmacher ja in irgendeiner Art und Weise versuchen, die Quoten so zu setzen, dass man unterm Strich nicht gewinnen kann. Und ich glaube eher, dass die Buchmacher mathematisch sehr, sehr gut aufgestellt sind und genau berechnen, wie es unterm Schritt so ist, dass sie gewinnen und der Spielende verliert. Aber natürlich ist es zumindest im Vergleich zu wirklich ganz, ganz stumpfen Glücksspielen so, dass man da ein gewisses Vorwissen haben kann und eine gewisse Tendenz erkennen kann. Ich würde aber trotzdem keinem raten, da langfristig darauf zu hoffen, damit Geld zu verdienen.
Und in unserem Buch geht es dann weiter und das Thema haben wir uns wirklich überlegt, nehmen wir das mit rein oder nicht? Es geht um eine Pandemie. Und euch geht es wahrscheinlich genauso, den Begriff, den kann man nicht mehr hören und da möchte ich gar nicht dran zurückdenken. Ich erinnere mich auch noch gut, dass ich, als die Corona-Zeit war, einen Artikel gesehen habe in unserer Tageszeitung, wo es darum ging, dass jemand aus unserer Heimatstadt ein Modell entwickelt oder visualisiert hat, wie man den Verlauf der Pandemie darstellen kann. Und ich wusste noch damals, dass ich das super beeindruckend fand und dachte, boah, das war mit Sicherheit wirklich, wirklich schwierig. Und das war jetzt super spannend, weil ich habe dann mir nochmal ein Modell angeschaut, das man eben nutzt, um eine Pandemie zu beschreiben und habe das mal mathematisch aufgeschlüsselt und bin dann zum Ergebnis gekommen, ja, es ist anspruchsvoll, aber es ist auch super interessant. Und wenn man das gut aufdröselt, dann kann man das auch wirklich verstehen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man dieses Kapitel liest, dann gehört man zu den ganz wenigen Leuten, die nicht nur diese ganzen Graphen, die wir noch aus der Corona-Zeit kennen und den Begriff Herdenimmunität, dass die Leute das nicht nur kennen und verwenden können, sondern sogar auch erklären können, wie das Ganze zustande kommt. Weil auf das Modell, auf das wir uns gestützt haben in der Corona-Pandemie, das ist ein relativ einfaches Modell, das nur ein paar Kennzahlen hat und ein paar Veränderungen angibt. Und das machen wir mit dem kleinen Dorf Mathematiker, heißt es, glaube ich. Und da ist das Mathefieber ausgebrochen. Und simulieren quasi einmal da das Ganze, wie das Modell in diesem Dorf funktioniert und wie schnell sich das Mathefieber ausbreitet und wie das Ganze dann am Ende aussieht. Also auch ein super spannendes Kapitel, das einen klasse Alltagsbezug hat und diesen großen Mathe-Alltagsbezug, also Mathe braucht jeder, das ist ja das Oberkapitel, der zweite Teil, schließen wir dann ab mit einem wirklich extrem wichtigen Alltagsthema und das ist Mathematik und Klimawandel. Wir schauen uns an, ob wir unsere Welt noch retten können. Wir schauen uns an, wie wahrscheinlich es ist, dass wir unser 1,5-Grad-Ziel erreichen, unser 2-Grad-Ziel erreichen, was wir in Deutschland einsparen müssten, ob wir einen linearen Weg nehmen sollten, einen exponentiellen Weg nehmen sollten. Das sind jetzt also so Fachbegriffe, die vielleicht nicht so viel Lust zum Lesen machen, aber auch da das Versprechen, wenn man da reinschaut, dann wird man sehen, oh, es ist ganz einfach erklärt, es ist so erklärt, dass es für jeden greifbar ist und natürlich immer am Alltag, weil das ist unser Grundprinzip in diesem Buch, dass alles, was wir hier erklären, in spannenden kleinen Geschichten verpackt ist, wo man nicht das Gefühl hat, ich lese gerade ein Mathebuch, sondern wo man das Gefühl hat, ich lese gerade irgendeine spannende Kurzgeschichte und lerne dabei auch noch, wie wichtig Mathe für das Ganze ist.
Sehr cool. Und das war auch schon Teil 2. Und jetzt kommen wir in den Teil 3, Mathe macht Spaß. Und da versuchen wir nochmal richtig den totalen Mathe-Spaß rauszuholen. Und es geht los mit einem Kapitel mit so ein paar Kurzfragen. Man kann das so ein bisschen wie Wer wird Millionär vorstellen. Und vielleicht wollen wir die erste Frage mal gemeinsam machen. Die heißt nämlich, auf geht's nach Australien. Angenommen, man würde alle 8 Milliarden Menschen dieser Welt nach Australien umsiedeln und die Fläche des Kontinents gleichmäßig unter ihnen aufteilen. Wie viel Platz hätte dann jeder für sich alleine? Ist das A 1 Quadratmeter, B 10 Quadratmeter, C 100 Quadratmeter oder D 1000 Quadratmeter. Also alle Menschen der Welt, 8 Milliarden auf den australischen Kontinent. Wie viel Platz hätte jeder? A, B, C oder D? Habt ihr eine Idee?
Nein. ich habe keine Ahnung. Christian, du musst dich da jetzt mal committen.
Gottes Willen, wer hat vorhin gesagt, Mathe-affin? Ich nicht, Maike.
Wollt ihr den 50-50-Joker?
Ja, bitte.
Okay, 1 Quadratmeter und 100 Quadratmeter sind raus. Es bleiben noch 10 Quadratmeter oder 1000 Quadratmeter.
Ah ja, da ist ja auch nicht so schlimm, wenn man sich vertippt. Da nehme ich, ich nehme 1000.
Ich nehme dann die 100.
Gibt's okay, also richtige Antwort ist tatsächlich D, 1000 Quadratmeter. Okay. Und wir fanden es auf jeden Fall mega spannend. Jeder 1000 Quadratmeter, wenn alle Menschen in Australien leben würden, ist schon super viel. Und so geht es quasi da immer weiter mit ganz verschiedenen Beispielen.
Ja, ehrlich gesagt finde ich es auch erstaunlich. Ja? 1000 ist schon viel.
Ja, total. Also da merkt man auch, dass man so Proportionen unserer Welt super schwierig einschätzen kann, wenn man sie nicht mal so irgendwie in Zahlen runterbricht.
Ja.
Und vielleicht auch, wie verschwenderisch wir mit unseren Ressourcen umgehen. Aber das ist ja ein Thema, was auch schon vorher besprochen wurde im Buch. Und dann geht's weiter in dem Buch, nachdem wir da so ein paar kleine Wer wird Millionär-Fragen gemacht haben. Darum
mach noch eine, vielleicht liege ich ja diesmal richtig.
Die ist vielleicht auch so ein bisschen bekannter. Stell dir vor, man könnte ein Blatt unendlich oft falten. Wie oft müsste man es dann in der Mitte falten, bis die Dicke des Blattes bis zum Mond reicht? Na, also man faltet ein Blatt, dann wird es doppelt so dick. Wie oft müsste man es falten, dass es bis zum Mond reicht? Sind das A, 26 Mal, B, 42 Mal, C, 168 Mal oder D, 1344 Mal?
Ich sage nochmal die Vorschläge.
26, 42, 168 oder 1344?
Ich nehme 168.
Ich nehme die 42.
Und tatsächlich, wie es so oft in Mathe ist, ist die 42 auch die richtige Lösung. Aber auch das finde ich echt spannend. Also da merkt man nochmal, wie mächtig exponentielles Wachstum ist.
Ja.
Wenn man wirklich ein Blatt 42 mal faltet, ich meine, wenn man jetzt mal ein Blatt vor sich liegen hat, es 3-4 mal faltet, dann merkt man, okay, es ist jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, einen halben Zentimeter dick. Dass es dann nach 42 Faltungen echt am Ende so rasant bergauf geht quasi, dass es bis zum Mond reicht. Und genau, hier wird auch nochmal so ein bisschen die mathematische Rechnung dann dahinter erklärt. Wir gehen dabei von der Dicke von 0,1 Millimeter bei einem Blatt aus, also auch wirklich sehr dünn. Und 42 mal Falten reicht, um die Entfernung bis zum Mond zu erreichen.
Und ihr seht, wenn ihr das Buch vor euch habt, ihr könnt an jedem Besserwisser-Quiz teilnehmen. Ihr müsst nur das Buch haben, weil sonst wäre ich nie im Leben auf die Antwort gekommen. Michael, pardon.
Achso, du hast das Buch schon vor dir.
Ja, was glaubst du, warum ich das jetzt gerade wusste? Also ich bedanke mich für den Wissensvorschuss oder für den Vertrauensvorschuss, dass du denkst, ich hätte es auch ohne gewusst.
Ja.
Solche Gäste wünsche ich mir.
Sehr cool. Genau, und dann machen wir so ein paar Gedankenexperimente im Buch, wo wir zum Beispiel uns überlegen, wenn wir ein Seil um die Erde legen und dieses Seil nur um einen Millimeter, um einen Meter verlängern würden. Hätte das Seil dann auf der Erde überall so viel Abstand, dass eine Maus unter dem Seil hinterher schlüpfen könnte? Also ein Seil, was genauso, zum Beispiel der Äquator ist ein Seil, was anliegt an der Erde. Mhm. Dieses Seil wird um einen Meter verlängert, könnte dann an jeder Stelle der Erde die Maus drunter her schlüpfen. Und auch das ist eine sehr spannende Antwort, die würde ich vielleicht mal offen lassen. Aber ich sag mal so, man wird sich auf jeden Fall wundern. Es müsste mit Sicherheit sehr große Mäuse geben, wenn ich da mal so viel teasern darf. Genau, und dann, in der Kategorie gibt es da noch einige weitere kleine Kurzgeschichten, die so ein bisschen zeigen, was die Gedankenwelt oder wie unsere Gedanken uns manchmal austricksen und wir bestimmte Sachen gar nicht so einordnen können, obwohl sie mathematisch ganz logisch sind. Und wie du schon richtig gesagt hast, man kann damit echt den ein oder anderen Besserwisser-Kongress gewinnen. Genau, und dann geht's weiter mit Unendlich Spannend. Und was sich hinter dem Titel verbirgt, erzählt Johannes jetzt mal so ein bisschen.
Wir tauchen da mal in die Welt der Unendlichkeit ein. Und das ist in der Mathematik eine super interessante Welt. Man kann zum Beispiel in der Unendlichkeit zeigen, dass 1 gleich 2 ist. Und das schauen wir uns mal in dem Buch an, wie man das zeigen kann, ob das richtig ist, ob das falsch ist oder ob es da gar nicht so eine richtige Antwort zu gibt. Und schauen uns auch in diesem Unendlich Spannenden an, wie es zum Beispiel ist. Es gibt in diesem Buch einen Strand, der unendlich lang ist. Der hat aber eine ganz spezielle Form. Und wir schauen uns mal gemeinsam an, ob so ein unendlich langer ob so ein unendlich langer Strand mit dieser speziellen Form, ob der auch unendlich groß ist, also ob der Flächeninhalt von diesem Strand unendlich groß ist und dass da wirklich alle Leute Platz finden können, die es gibt, oder ob der vielleicht irgendwo auch seine Grenzen hat. Da will ich natürlich auch nicht verraten, wie das Ganze ausgeht, aber ich darf mal so viel sagen, es ist überraschend, weil die Unendlichkeit ist noch so ein Aspekt, für den wir Menschen kein gutes Gefühl haben. Und nachdem wir dann diesen Ausflug gemacht haben, geht es dann weiter, wo die Zuschauer richtig mitraten können und sich aus einem Escape Room kombinieren müssen. Und dieses Kombinieren aus dem Escape Room hat hier eine doppelte Bedeutung, weil das Oberthema davon ist Kombinatorik. Und mit der Kombinatorik kann man zum Beispiel herausfinden, und das machen wir auch im Buch, warum Passwörter immer gewisse Anforderungen erfüllen müssen. Also wir alle kennen das ja, wenn wir ein Passwort eingehen, dann steht da manchmal, nein, dieses Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Zeichen haben. Aber warum das so ist, das können die wenigsten erklären und das haben wir uns im Buch mal angeschaut. Dahinter steckt natürlich Mathematik und in diesem Buch muss man dann durch ein paar Tipps, die wir auch geben, herausfinden, warum das so ist. Und wenn man das schafft, dann kommt man in den nächsten Raum weiter und im nächsten Raum muss man dann zum Beispiel herausfinden, ob Berlin, wenn die Einwohnerzahlen weiterhin steigen, überhaupt noch genug Kennzeichen für alle Einwohner in Berlin hat oder ob man irgendwo da an seine Grenzen kommt. Das können wir auch mit der Kombinatorik ausrechnen. Kann jeder dann für seine Stadt ausrechnen, wie viele unterschiedliche Kennzeichen es für die jeweilige Stadt gibt. Und wenn man dann sich aus diesem Escape Room dann am Ende kombiniert hat, dann geht's weiter und dann schauen wir uns an, wie man mit Hilfe der Mathematik Steuerbetrüger enttarnt. Und das ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil das wissen nur ganz wenige und das kann man auch so gut im Alltag für sich selber herausfinden. Und da für jeden den Appell, der sich jetzt einen Podcast anhört und vielleicht sogar gerade einkaufen ist, mal den Kassenbon mitzunehmen vom Einkaufen und sich den etwas genauer anzuschauen und dann mal auf die Beträge zu achten, die die unterschiedlichen Artikel gekostet haben und da vor allen Dingen auf die erste Ziffer zu achten. Also wenn irgendwas 2,34 Euro gekostet hat, dann auf die erste Ziffer achten, die 2 vorne. Und da fällt einem dann vielleicht was auf, dass eine Zahl viel häufiger am Anfang steht als andere Zahlen. Und das nennt sich das Benfordsche Gesetz, das schauen wir uns da an. Und mit diesem Prinzip, da kann man tatsächlich Steuerbetrüger erfassen. Und das darf ich jetzt nicht so sagen, das ist natürlich jetzt zum Spaß teilweise gemeint. Aber wer wissen möchte, wie man auch Steuern hinterziehen kann, der kann sich das Ganze da anschauen. Nein, natürlich Spaß beiseite. Aber tatsächlich lernt man da gewisse Sachen kennen, wie zum Beispiel Wahlbetrug oder auch Steuerbetrug aufgedeckt wird. Und das ist mit diesem Gesetz, das wir uns da näher anschauen. Super spannende Geschichte, die kaum jemand kennt, aber wirklich, wirklich spannend ist. Und den Abschluss macht dann, und das ist natürlich auch ein super, super spannendes Thema, Verschwörungstheorien und was die mit der Mathematik zu tun haben und ob wir die entkräften können, weil es gibt wirklich komische Zufälle. Zum Beispiel bei dem Stichwort 9/11, da taucht die Zahl 11 irgendwie ganz häufig vor. Und da würden viele Leute wahrscheinlich auf den ersten Blick sagen, das kann kein Zufall sein. Also 9/11 war es, glaube ich, so, dass Flug Nummer 11 von der Airline dann derjenige war, der in die Twin Tower geflogen ist. Also natürlich auch ein sensibles Thema, muss ich jetzt einmal dazu sagen. Das machen wir auch mit dem nötigen Respekt, dass wir uns das Ganze anschauen und natürlich aus der mathematischen Sicht. Aber es gibt eben ganz komische Zufälle bei diesem Ganzen. Und da zeigen wir aber, und das darf ich und möchte ich jetzt auch schon vorwegnehmen, sagen, findet man da mit Hilfe der Mathematik raus, dass das alles Mumpitz ist und natürlich das reiner Zufall ist, dass die Zahl 11 da so häufig vorkommt. Oder auch das, jetzt muss ich kurz überlegen, wer das war, zwei US-Präsidenten, die irgendwie ganz viele Gemeinsamkeiten hatten, nämlich Kennedy und Lincoln. Und da will ich auch nicht zu viel verraten, aber man denkt sich dann beim Lesen, das sind zu viele Zufälle, als dass das noch Zufall sein kann. Das muss irgendwie vorherbestimmt gewesen sein, ist es aber nicht. Und warum es das mathematisch ist, das schauen wir uns da an. Und dann sind wir auch soweit mit dem ganzen Buch durch und haben die Reise der Mathematik über ganz verschiedene Felder und Themenbereiche abgeschlossen. Und dann gibt's einen Epilog, der heißt Mathe Forever. Und der soll auch so ein bisschen die eigene Entwicklung zeigen. Von unserem Prolog, Mathe ist ein Arschloch oder auch kein Arschloch, hin zu Mathe am Ende ist wirklich cool. Und wir haben jetzt alle Voraussetzungen, die wir brauchen, um zu wissen, wie man richtig für Mathe lernt, wo man Mathe im Alltag braucht und wie spannend Mathe eigentlich sein kann. Und das ist die Kombination, mit der man eigentlich gar nicht mehr anders kann, als Mathe zu verstehen und Spaß an Mathe zu haben und wo dann auch hoffentlich unser Versprechen, unser Titel, nämlich Mathe kann jeder und wir beweisen es, eingelöst wurde und die Leute mit der Einstellung rausgehen, geil, ich kann Mathe.
Genau, dann gibt's ganz am Ende im Anhang quasi nochmal für die Leute, die wir dann richtig für Mathe begeistern konnten, nochmal die anspruchsvolleren Rechnungen, die es nicht mehr ins Buch geschafft haben, so als Schmankerl am Ende, wer nochmal richtig tief innermathematisch eintauchen möchte, kann da nochmal sich vergewissern, ob er auch alles gut verstanden hat.
Mich laust der Affe. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass dann diejenige, die dir das alles vermittelt, ein Affe ist? Falls ihr euch jetzt gefragt habt, was war das denn? Das war ganz einfach der Hilfeschrei. Meine Lehrerin ist ein Gorilla. Wir haben ja von Maike gehört, sie war mal Lehrerin und sie macht so schrecklich vieles. Und jetzt hat sie sich in die Welt der Computerspiele gestürzt.
Ja, ich habe mich, ich wurde reingeworfen. Ich habe mich eigentlich nicht, die Ursprungsidee war nicht so, dass ich über ein Computerspiel schreiben will, sondern eine ganz andere. Und es ist ja immer wieder erstaunlich, wie sich so ein Text, ein Kinderbuch von der Ursprungsidee wegentwickelt. Ich hatte zunächst eigentlich nur, lustigerweise, jetzt muss ich ganz von vorne anfangen, ich hoffe, es wird nicht langweilig, aber ich habe ja vorhin erzählt über meine Zeit an der Grundschule. Und tatsächlich ist es mir dort gleich am zweiten Tag passiert, dass ich in der Klasse stand und wollte gehen und die nachfolgende Lehrerin kam nicht. Und dann gab es eine Durchsage, wo ist die Frau so und so, und die kam nicht. Und dann gab es eine Folgedurchsage nach einer anderen Lehrerin und die kam auch nicht. Und irgendwie hatten ich und die Schüler das Gefühl, niemand ist mehr da, nur noch wir. Und da wussten die schon, dass ich Bücher schreibe und dann haben die gleich geschrieben, Frau Haas, schreiben Sie doch mal ein Buch, wo die ganze Schule leer ist. Und da habe ich mir dann später eben Gedanken drüber gemacht und dann war eigentlich meine Idee, ein Tiger sitzt im Lehrerzimmer und die Schule musste evakuiert werden. Das war meine Anfangsidee für dieses Buch, für dieses Gorilla-Buch. Und jetzt fragt ihr euch natürlich alle, hä, wo ist jetzt bitte schön der Gorilla und was hat das Ganze mit einem Computerspiel zu tun? Und die sind einfach erst eingetreten, nachdem ich mir Gedanken gemacht habe über meine Ausgangssituation. Ein Tiger sitzt im Lehrerzimmer, die ich super fand. Das war eine tolle Idee. Fangen wir an, ein Tiger sitzt da, was sollen jetzt die Leute machen? Und dann ist eben im Zuge der Geschichtenentwicklung, dann habe ich irgendwann, beziehungsweise das hat sogar meine Lektorin gesagt, jetzt wäre nicht ein Gorilla noch besser, weil der halt so ein bisschen menschlicher ist. Da habe ich gedacht, ja genau, da sitzt ein Gorilla im Lehrerzimmer. Und dann musste ich mir natürlich noch überlegen, wie kommt der da überhaupt hin? Und da lag das dann mit dem Handyspiel eigentlich recht nahe, weil was machen Kinder heutzutage, wenn sie heimlich sich irgendwo hin verkriechen und mal Schmarren anstellen, dann daddeln sie. Und da ist dem Buben in meinem Buch eben Folgendes passiert, dass er den Gorilla, der in seinem Handyspiel auftaucht, herauswischt und dann sich leider seine Lehrerin in den verwandelt. Das ist mathematisch jetzt noch nicht durchgerechnet und technisch nicht belegt, wie das funktioniert. Aber da könnt ihr euch ja mal drüber machen, Johannes und Josef, und das erklären, wie sowas technisch möglich ist.
Sehr gerne. Das klingt nach einer spannenden Aufgabe.
Genau. Also ich nehme so viel vorweg. Am Ende des Spiels findet die Ellie, das ist die beste Freundin von meiner Hauptfigur Milo, die findet einen Weg, wie man die Frau Lobitz, so heißt sie, wieder zurückverwandelt und dann ist natürlich alles ein gutes Ende. Und die Hauptgeschichte, oder ich würde sagen, was den Reiz des Buches ausmacht, ist, dass der Milo, der ja seine Lehrerin, die ja anfangs nicht leiden kann, der hat die verwandelt und fühlt dann aber diese Verantwortung, sich um sie zu kümmern und sie auch vor den Zoowärtern und der Polizei und der Feuerwehr zu verstecken, die natürlich alle wieder einfangen wollen. Und dann werden die da zu einem gemeinsamen Team, die dann diesen Spieleentwickler enttarnen. Und das Reizvolle ist halt, dass man ständig diesen Gorilla irgendwie verstecken muss, beziehungsweise den Gorilla auch füttern muss, ihm eine lebenswerte Umwelt bieten muss. Also die Kinder sind da ganz schön gefordert, die Frau Lobitz bei Laune zu halten und mit ihr zusammen die richtige Lösung zu finden. So würde ich mein Buch zusammenfassen.
Aber vielleicht einmal fürs Verständnis, der Gorilla hat quasi aber noch den kognitiven Geist sozusagen von dieser Frau Lorenz, also
genau.
Die ist jetzt nicht zwischendurch, dass die irgendwie ausrastet oder irgendwie verrückt wird oder irgendwie sowas, sondern kann man sich mit ihr auch noch unterhalten? Oder wie kann man
sich sich mit ihr unterhalten und sie gibt auch noch die typischen Lehrerinnensätze von sich.
Okay, ja, gut, das klingt auch witzig.
Sie ist zum Beispiel sehr dagegen, als die Kinder dann beschließen, zu der Spielefirma hinzufahren, weil sie da halt über auf die Mails keine Antworten kriegen und in der Warteschlange hängen beim Servicetelefon und irgendwann beschließt sie, dorthin zu fahren. Und die Frau Lobitz ist überhaupt nicht dafür, weil sie doch drei kleine Kinder nicht alleine reiten lassen kann. Und dann muss sie leider mit. Und dann muss der Gorilla natürlich verkleidet werden oder sich verstecken. Naja, also da tauchen dann mehrere Varianten auf, wie sie die Frau Lobitz bzw. den Gorilla vor der Entdeckung schützen. Ja.
Hört sich spannend an. Und spielen auch Zoowärter eine Rolle, die den Gorilla einfangen möchten? Oder?
Am Rande, ja, kommen schon auch vor. Aber es ist dann, es konzentriert sich schon sehr auf die drei Kinder und die Frau Lobitz, wie die das alles gemeinsam bewerkstelligen. Ja. Und natürlich ist die Verfolgungssituation dauert eigentlich von Anfang bis Ende an. Es ist immer so wir müssen den Zoowärtern entwischen, wir müssen der Polizei entwischen, wir müssen hier, genau. Ja, und es ist natürlich von der Dramat Dramaturgie her naheliegend, aber was ich trotzdem schön finde an diesem Buch ist, dass die sich halt gegenseitig erkennen. Also die Kinder merken am Schluss, diese zickige Bio-Lehrerin hat schon ein großes Herz. Die Frau Lobitz merkt am Schluss, diese zappeligen Kinder, die haben auch, sind ganz schön mutig und setzen sich für die richtigen Dinge ein. Ja. Weil, also ich bin ja ein großer Verfechter des guten Endes und ich möchte schon, dass da alle am Schluss das Gefühl haben, die Kinder haben das Richtige getan und die Frau Lobitz auch.
Es gibt Kapitelnamen, die könnten auch aus dem Mathebuch stammen. Schlau und gründlich, alles logisch, das Folgeproblem, die weltbeste Programmiererin.
Ja.
Und ganz am Ende, sie haben ihr Ziel erreicht.
Sie haben ihr Ziel erreicht. So ist es am
Das
Schluss.
hört sich aber eher nach Navigationssystem als Mathebuch an.
Aus Folgeproblem kann ich kurz eingehen, weil das Kapitel davor heißt 20 Kilo Futter und da erklärt die Frau Lobitz, die in ihrem Hauptberuf ja Biolehrerin ist, dass ein Primat 20 Kilo Pflanzenfutter braucht und was das Folgeproblem ist, wenn die da in der Garage sitzt und 20 Kilo verspeist, das könnt ihr euch natürlich alle selber denken.
Ja, das stimmt. Die müssen noch irgendwo dann nachher untergebracht werden.
Weil es ein Kinderbuch ist, gibt es natürlich auch ganz viele Zeichnungen oder Illustrationen.
Es gibt ganz tolle Illustrationen von dem Jan Reiser. Er ist nicht nur Illustrator, sondern auch Comiczeichner und Karikaturist. Und der hat diese Frau Lobitz so großartig gezeichnet, dass ich, ach, dass ich dahin schmelze, wenn ich es mir anschaue. Und der hat auch ein sehr lustiges Daumenkino gemacht. Also an den, wenn man die Seiten rechts unten so mit dem Daumen entlang schnippt, dann läuft der Gorilla immer hin und her und ganz am Schluss verschwindet er und verlässt das Buch. Das ist sehr süß. Genau. Ja, das Buch ist so, also es hat 160 Seiten. Man muss da schon ordentlich was lesen. Es ist vielleicht so ab dritte Klasse, würde ich sagen, können die Kinder da drin versinken. Hoffe ich.
Die Kinder, wenn ich mir die angucke mit dem Handy und so weiter, dann können sie es vielleicht sogar noch früher zumindest vorgelesen bekommen.
Ja, vorgelesen können Sie es bestimmt auch schon vorher kriegen. Ich habe natürlich jetzt auch schon wieder Lesungen am Start und mir ein paar Sachen überlegt, die ich da mache. Also der Gorilla wird persönlich auftreten und dann versuche ich mit den Kindern in der Klasse, den so zu verkleiden, dass er unerkannt durchs Schulhaus laufen könnte. Und ich hoffe, das macht denen dann Spaß.
Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Also, wenn ich an mein jüngeres Ich zurückdenke, vielleicht auch mein jetziges Ich, hätte ich daran Spaß.
Du könntest jetzt natürlich während den Lesungen auch ein cooles Crossover machen, ne? Den Gorilla dann Papier falten lassen und die Kinder fragen, wie viel Papier
Ja,
muss er denn falten?
natürlich, man könnte da überall Rechenaufgaben einbauen. Da geht's ja auch, der klettert ja auch übers Schulhaus drüber. Ich denke, da wären ein paar Statikaufgaben drin, wenn so ein wenn so ein Primat da drüber klettert. Er klettert zum Beispiel am Pflanzengeländer vom Hausmeister entlang. Wahrscheinlich würde das in echt gar nicht halten. Also es gibt viele Sachen, die könnte man mal mathematisch überprüfen, ob das so realistisch ist.
Ja, warum nicht?
Und ich habe bei dir ja gesehen, du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben, die einen Schulbezug haben. Wie bist du darauf gekommen, immer den Schulbezug einzubauen?
Ja, das ist natürlich, das hat schon auch einen, wie drücke ich das? Das hat schon auch einen Grund, der darin liegt, dass sich die Gesellschaft verändert. Weil als ich Kind war, ja, da hatte man nachmittags frei, alle, da hatten nachmittags alle frei und man hat auf der Straße gespielt. Aber das passiert ja gar nicht mehr. Die Kinder sind ja in der Schule und die sind nachmittags auch in der Schule. Und wenn sie nachmittags in der Schule sind, sind sie nachmittags in der Mittagsbetreuung oder sie sind in der Ganztagsschule oder sie sind im Hort. Also der Ort des Abenteuers für die Kinder hat sich ja real verschoben in die Schule hinein. Also ich denke, das ist natürlicherweise muss man dann auch die Geschichten dort ansiedeln, oder? Ich hadere ein bisschen damit. Ich finde, dass Kinder ein bisschen zu wenig Freiheit haben. Und ich finde das jetzt mal unabhängig davon, wie ich das als Mitglied dieser Gesellschaft finde, finde ich das als Kinderbuchautorin schwierig, weil dieser Raum, in dem abenteuerliche Geschichten stattfinden können, wird kleiner. Und man muss zum Beispiel ja die Kinder jetzt auch, also die Hauptfiguren, die Kinder im Buch, die Protagonisten, die müssen ja entweder im ersten Kapitel ihr Handy verlieren oder der Akku muss aus sein. Weil sonst ruft ja die Mutter an, oder? Ist es nicht so?
Ja, wahrscheinlich schon. Also Johannes und ich sind wahrscheinlich noch so die letzte Generation, würde ich sagen, oder wie soll man sagen, also zumindest die Leute, die 5 oder 6 Jahre jünger sind als wir, sind schon mit Handy aktiv aufgewachsen. Bei uns war es noch nicht so und ich muss sagen, ich bin da auch sehr dankbar für. Ich komme auch aus dem ländlichen Bereich, das heißt, bei mir war eigentlich bis 13 Uhr Schule oder so und dann war es nachmittags ab 14 Uhr mit meinem Nachbarn und damaligen besten Freund auch einfach so jeden Tag haben wir draußen gespielt irgendwie und dann war es irgendwann dunkel und dann sind wir nach Hause gegangen und das würde ich auch nicht missen wollen. Also es war schon eine sehr, sehr schöne und angenehme Kindheit.
Ich sage das jetzt mal so dahin, weil wenn man sich die Konsequenzen überlegt, das hat ja alles seine Berechtigung und ist ja auch wichtig und ist ja vor allem auch für die Mütter und vor allem für die Frauen wichtig, dass es diese Betreuung gibt. Aber als Kind habe ich und auch in Erinnerung an meine eigene Kindheit habe ich da schon auch wehmütige Gefühle, weil das ist ja schon eine Zeit und ein Abenteuerraum, den es einfach, der einfach verloren geht. Ja. Oder? Ja. Und drum ist, weil du gefragt hast, die spielen viel in der Schule, drum betrachte ich das als den natürlicheren Ort jetzt, an dem die Kinder was erleben und drum spielen natürlich viele meiner Bücher einfach in diesem Umfeld.
Genau. Ja, aber es hat bestimmt eine Herausforderung auch, oder? Weil ich weiß, sehen die Kinder alle die Schule als so positiv an, dass sie auch Lust haben, ein Buch zu lesen, was da spielt? Oder wie ist da deine Erfahrung?
Also, wir haben ja vorhin da wurde ein bisschen geschimpft auf die Bildungspolitik und so weiter. Ich bin ja sehr viel an Grundschulen unterwegs und ich finde schon, dass es sehr viele sehr tolle Grundschulen auch gibt. Es gibt auch sehr viele tolle Lehrer und es gibt sehr viele Kinder, die wirklich gerne hingehen. Und in meinen Büchern kann ich das ja so gestalten, dass das auch ein schöner Ort ist. Also ich bin jetzt weit davon entfernt. Natürlich geht nicht jedes Kind gerne hin, aber es gibt schon sehr viele Kinder, die sehr gerne in die Schule gehen. Und von daher, ich meine, ist ja klar, das ist der Ort, wo die Freunde sind. Das ist da, wo man sich sieht, das ist da, wo man sich spielt. Also ich denke, zumindest in der Grundschule ist das jetzt bei einer Mehrheit schon sehr positiv besetzt. Und dann ist es natürlich schon auch der Ort, jetzt um auf die Geschichten zu kommen, wo natürlich auch sehr lustige Sachen passieren können, weil es ja wo man auch gut lustige Geschichten hineinplatzieren kann, weil ja jeder so seine Rolle hat. Also es gibt den Hausmeister, die Hausmeisterin, es gibt die Lehrer, jeder hat so seine Aufgabe und damit kann man ja spielen und kann denen Aufgaben geben, die sie in ihrer Rolle nicht so gerecht werden können oder so und das gibt ja dann immer Komik und wird lustig. Also es ist eigentlich, ist jetzt eine Geschichte in der Schule anzusiedeln, würde ich sagen, als Autorin, ist eigentlich eine dankbare Sache. Da findet sich immer was.
Ja, klingt auf jeden Fall auch nach viel Spielraum für Spaß und Spannung.
Ja.
Ist vielleicht sogar dankbarer, als Mathe zu verkaufen.
Ja gut, das ist natürlich wirklich ein Aspekt, mit dem wir auch zu tun hatten, den wir uns am Anfang überlegt haben, wie verkauft man denn ein Mathebuch? Und vor allen Dingen auch so, dass den Leuten klar ist, es ist jetzt kein typisches Schulbuch, das wir da verkaufen, sondern wirklich ein Sachbuch mit spannenden Mathegeschichten. Und das haben wir versucht mit unserem Titel, der ja doch in einer gewissen Weise, ich will mal sagen polarisierend, ist ein bisschen übertrieben, aber polarisierend ist, dieses Mathe kann jeder, wo Leute erstmal sich angesprochen fühlen. Und dann muss man natürlich die Leute da hinkriegen, dass man einen Blick ins Buch gewagt wird. Und das haben wir dann versucht, sobald man ins Buch reinguckt, glaube ich, wird die Angst sehr schnell genommen vor der Mathematik und davor, dass es ein normales Schulbuch ist. Aber man sieht viele schöne Grafiken, die sofort eindringlich sind, die Lust auf mehr machen. Und ja, hoffentlich haben wir es so hingekriegt, das Problem von einem Mathebuch, das zu verkaufen und das unbeliebte Thema populär zu machen, zu umgehen.
Dann ist eure Zielgruppe ist nämlich jetzt auch nicht das Kind mit Matheproblemen, das irgendwie fit gemacht werden soll, sondern das ist eigentlich jeder. Also es sind auch Erwachsene angesprochen
Ja, die total, Shop, genau. Also ja. Jeder, der irgendwie Spaß hat oder Spaß haben möchte an mathematischen Phänomenen, an naturwissenschaftlichen Phänomenen im weitesten Sinne auch, der mal gerne auch mal der Klugscheißer in der Runde ist, was auch immer, also genau eigentlich für jedermann.
Mhm. Genau.
Für Statistikfreaks.
So, genau, wie auch viele Sportreporter oder Sportfans auch wahrscheinlich die Statistikfreaks sind. Ich war es zumindest früher als Kind. Ich wusste noch, in einer Saison konnte ich mal jeden Spieler aus der Bundesliga mit Namen, Geburtsdatum und Trikotnummer. Da gab es noch diese Sammelhefte mit den Panini-Stickern. Die habe ich immer fleißig gesammelt und das war, da hatte ich immer sehr viel Spaß dran, die ganzen Statistiken auswendig zu lernen.
Von allen Vereinen?
Ja, von allen 18 Bundesligisten. Also frag mich jetzt nicht mehr ab, aber damals konnte ich es.
Es sind ja mittlerweile auch ein paar Statistiken mehr geworden. Ja. Kann man denn statistisch dann ausrechnen, wie hoch die Verkaufswahrscheinlichkeit ist jetzt zum Beispiel A, von einem Buch, was in der Schule spielt und B, von einem Buch, wo es darum geht, den Leuten Mathe spannend zu verkaufen?
Ich würde sagen, wenn man die passenden Daten dazu hat, dann ja, nur die Daten zu kriegen, das wird schwierig. Da bräuchte man eine Kaufwahrscheinlichkeit pro Person. Man müsste wissen, wie viele Kontaktpunkte es mit so einem Buch gibt. Und dann könnte man das auf jeden Fall ausrechnen, ja. Wie das geht, findet man auch im Buch übrigens.
Ja, und näherungsweise prognostizieren auf jeden Fall.
Also wenn jetzt einer ein Buch rausbringen möchte, der guckt ins Buch und rechnet dann aus?
So einfach ist es leider noch nicht.
Weil die Daten fehlen tatsächlich.
Genau. Also von der Rechenmethode, die ist nicht schwierig, die dahinter steckt, die ist wirklich einfach zu verstehen, aber die Daten zu kriegen, also wie wahrscheinlich ist es denn, dass jemand ein Buch kauft, wenn er es sieht, wenn es so und so aussieht, wenn es da und da ausliegt, wie wahrscheinlich ist es, dass er selber danach sucht, dass er zufällig drauf stößt, wie effektiv ist Werbung? Das sind zu viele Faktoren, die man natürlich alle nicht berücksichtigen kann, aber wenn man die Daten hätte, dann könnte man es ziemlich genau prognostizieren. Und könnte dann so schon mal für die Verlage vor allem interessant, die genauen Verkaufszahlen prognostizieren.
Die müssen es ja, und damit mache ich das nächste Fass auf, die müssen es ja nicht mal mehr selber ausrechnen, die können es ja ausrechnen lassen. Wie groß ist denn die Angst, bei Autoren und Autorinnen wissen wir es alle, aber wie groß ist denn die Angst bei Mathematikerinnen und Mathematikern vor der KI?
Also ich kann jetzt nur für mich selber sprechen. Ich habe jetzt keine große Angst, ehrlich gesagt, vor der KI. Ich finde es sogar eher spannend. Also ich meine, die KI basiert ja auch auf mathematischen Grundlagen erstmal. Und wir haben nächste Woche noch einen Vortrag bei einem Event, wo es auch um KI geht. Und da, wir haben ja im Buch dieses eine Wer wird Millionär ähnliche Quiz. Und da treten Johannes und ich oder stellen die ganzen Aufgaben auch mal in der KI und schauen mal, wie gut ist die KI denn schon bei mathematischen Fragen? Danach kann ich noch mehr Einblicke geben, aber ich glaube nicht, dass es einen verdrängt oder dass ein Mathematiker verdrängen ist sowieso schwierig, aber ich glaube nicht, dass es all das ersetzen kann, sondern es wird eher eine gute Ergänzung sein, damit man halt sich bestimmte Schritte sparen kann, aber das Grundverständnis, wie etwas funktioniert, muss ja trotzdem bleiben. Deswegen sehe ich dem Ganzen eher positiv entgegen und sehe das als Unterstützung und gute Ergänzung, aber nicht als Hindernis.
Übrigens gleiche Debatte damals mit dem Taschenrechner. Da gab es Proteste von Lehrern, dass Taschenrechner in die Schule eingeführt werden sollten, weil Angst bestand, dass die den Lehrer ersetzen, dass die Mathematik kaputt machen. Ich meine, wenn wir jetzt zurückschauen und wo wir heute stehen, dann können wir, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass der Taschenrechner eine sinnvolle Ergänzung war und weder der Mathelehrer noch die Mathematik ersetzt hat.
Maike?
Ja, ich kann das viel zu wenig einschätzen. Also wir hatten ja vorhin dieses Beispiel mit dem Papier, das man knickt, und dem exponentiellen Wachstum. Und ich war in einem Vortrag eben über KI und Schreibende. Und der hat uns erklärt, wie, was heißt erklärt, er hat uns irgendwie versucht anschaulich zu machen, wie dieses Lernwachstum der KI, dass das ja auch exponentiell ist und dass die sich halt immer schneller zu immer höheren Leistungen emporschwingen wird. Und dass er der Ansicht ist, 2024 ist das überhaupt kein Problem mehr für die KI, ein ordentliches Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, wahrscheinlich wird die das können, aber ich weiß ja nicht, ist das dann ein gutes Buch? Also für mich ist das schwer vorstellbar, was da auf uns zukommt. Und Drum kann, mag ich mich eigentlich auch ungern dazu äußern. Also im Moment habe ich noch zu tun. Und wie es dann in ein paar Jahren aussieht, wird man sehen. Ich habe das Gefühl, aber das ist natürlich ein Gefühl und ich äußere mich jetzt natürlich ungern da so in direktem nebenan zu zwei Fachleuten. Ich habe das Gefühl, dass die KI, wenn ich das richtig verstanden habe, dann lernt sie ja aus dem, was sie da im Netz findet und mit sie gespeist wird. Das heißt, dass im Endeffekt, also ich habe natürlich so ein bisschen rumprobiert mit ChatGPT, aber das bedeutet ja eigentlich, dass am Schluss immer Mainstream rauskommen muss, oder? Ich habe das Gefühl, man muss schon sehr genau die füttern mit Anweisungen, dass irgendwie was einigermaßen Originelles rauskommt. Aber ich weiß ja nicht, wenn das alles ständig besser wird, dann wird sie irgendwann wahrscheinlich auch was Originelles hervorbringen können. Ich fühle mich als falsche Ansprechpartnerin. Ich kann nur gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Wir müssen dazu sagen, wir sind auch keine KI-Experten. Wir haben auch einen gewissen Zugang dazu, irgendwie über unser einfach Technik-Interesse. Aber wo die Entwicklung dahin geht, wie rasant die Entwicklung vor allen Dingen sein wird, was ja auch ein extrem elementar wichtiger Punkt ist, können wir auch überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
Guck mal, es gibt Dinge, die kann man dann doch nicht ausrechnen.
Tatsächlich.
Das macht uns allen Mut. Einen habe ich noch, um den Bogen zu schlagen. Tag der Mathematik, wissen wir jetzt alle auch, wie wir uns den merken können, weil wir doch eben über Gorillas gesprochen haben. Maike, der Tag des Gorillas.
Gibt den?
Ja, es gibt jeden Tag und das ist tatsächlich der 24. September. Ich weiß aber nicht, wie man sich das jetzt merken kann. Also,
ja, da ich schreibe es mir auf.
Ja, großartig, ne? Aber wie man sich's merken kann, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Das muss man dann mal aufmalen, um zu sehen, vielleicht kann man da irgendwie ein Gorilla.
Mathematisches Muster erkennen.
Genau, ihr seid doch auch die Herren der Eselsbrücken.
Genau, wir setzen uns mal ran und schauen mal. Vielleicht finden wir was.
Wir teilen es euch dann mit, spätestens im September. Danke in eine Runde, die mir als Nicht-Mathematiker und Nicht-Leistungskurs-Mathe, Hüstel, viel Freude bereitet hat.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Also uns hat es auch mega Spaß gemacht. Tatsächlich auch unser erster richtiger Podcast-Besuch und hat uns viel Spaß gemacht und wird bestimmt nicht der letzte bleiben.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Ich würde gerne meiner Hauptfigur Frau Lowitz euer Buch schenken. Ich glaube, die könnte es brauchen, um ihren Unterricht ein bisschen interessanter zu gestalten. Vielleicht besorge ich es mir anstelle von Frau Lowitz einfach selber. Ich freue mich. Dankeschön.
Ich kann gar nicht mehr viel hinzufügen von dem, was ihr beide gerade schon gesagt habt, Jose und Maike. Also auch nochmal von mir. Lieben Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Und hoffentlich konnten wir den ein oder anderen Zuschauern davon überzeugen, wie spannend die Mathematik und wie spannend auch das Klassenzimmer ist.
Ich werde dir auf jeden Fall auch ein Exemplar zulegen von Hilfe, meine Lehrerin ist ein Gorilla. Weil allein diese Bildlichkeit hat mich jetzt schon so begeistert, irgendwie, dass ich gedacht habe, die Geschichte muss ich zumindest einmal gelesen haben. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Und beim nächsten Podcast weiß Johannes dann auch, dass keiner zuschaut, sondern nur alle hören.
Ciao.
Ciao, ciao.
Und tschüss.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.